2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Millanton Nummer 28. Es ist der 8. März 2016. Wir haben diesmal tatsächlich exakt 19.10 Uhr, sind dafür aber in kleiner, aber überschaubarer Runde und freuen uns auf die nächsten 90 Minuten. Mein Name ist Mike und ich sitze hier mit drei jungen Herren, die alle sich in den Konferenzraum der Fanräume begeben haben, im Bauch der Gegengerade. Und wir werden heute sprechen über das Spiel in Duisburg, den Sieg gegen Braunschweig, die Niederlage in Heidenheim. Und wir haben einen Gast, den wir uns dann in der zweiten Hälfte größtenteils widmen werden. Ich fange mal zu meiner Rechten an. Wilko.
Moin. Na?
Bin motiviert?
Motiviert. Ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen. Deswegen vielleicht auch eine komische Stimme und so. Ich habe Kindergartenpest mitgebracht, gekriegt. Und da muss ich jetzt einmal durch.
Ja, mein Sohn hat 39 Fieber, ich kämpfe auch mit Schnupfen und so.
Alles klar.
Ja.
Gute Besserung, Diggi.
Ihm gegenüber, verantwortlich für die Technik, Sebastian.
Moin, ich habe kein Kind und bin gesund.
Aber auch gestresst heute.
Total, aber jetzt geht's.
Geile Frise heute auch, schade, dass man das nicht so sehen kann. Also ich finde, du hast heute eine engagiertere Frisur als sonst.
Was engagiert, das ist... Ja, zum einen ist da ja Beach-Look drin, zum anderen ist es Out-of-Bed-Look, so trägt man das heute. Du hast ja keine Haare so richtig bei dir.
Ich bin...
Kann ich ein Kilo Gel reinwerfen und das sieht genauso aus wie vorher und glänzt.
Ja, finde ich gut, passt alles.
Und last but not least mir gegenüber, Christoph Pieper, guten Abend.
Moin, hallo.
Christoph ist dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt, wer sich etwas mit dem FC St. Pauli und der Arbeit drumherum beschäftigt. Ansonsten werden wir da sicherlich gleich nochmal zukommen, was Christoph genau in diesem Verein so macht und warum das deswegen vielleicht auch ein guter Grund ist, dass er heute hier ist. Damit stellt ihr fest, es fehlen drei Leute, die sonst dazugehören. Zum einen Christoph Nagel, der sich kurzfristig leider terminlich unabkömmlich zeigte und sich entschuldigen lässt, schon wieder.
Geile Formulierung.
Gleiches gilt für Wolf. Der wollte eigentlich auch kommen, aber sein Eislaufverein hat ihm heute die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn du heute nicht zum Training kommst, schmeißen wir dich raus. Dementsprechend kurft er wahrscheinlich gerade durch Planten und Blumen. Und Justus ist auch nicht da und konnte leider auch vom Fanladen niemand anderen dazu begeistern, sich den Terminkalender freizuräumen. Dementsprechend sitzen wir heute zu viert. Aber das wird uns ja dazu bringen, wieder die 90 Minuten perfekt einzuhalten, denke ich.
Ich muss mir natürlich die Frage stellen, ob ich der Grund für die Absagen bin.
Für die vielen? Nee, du kannst dich da total unschuldig fühlen, weil Christoph und Wolf waren die letzten Male auch schon nicht da. Das wird langsam hier... Okay. Ja, wir sind auf der roten Liste schon geführt. Na, kriegen wir hin. Gut, fangen wir damit an, dass wir ganz kurz auf die letzte Folge zurückblicken. Wir hatten Philipp Herwagen zu Gast und möchten uns an dieser Stelle nochmals dafür bedanken, was das für eine großartige Sendung war. Sag ich jetzt mal ganz voller Eigenlob, weil uns die auch sehr gut gefallen hat. Ihm, glaube ich, was ich so im Nachhinein gehört habe, auch und vor allem auch viele andere haben, auch die nicht dem FC St. Pauli Kosmos zugetan sind, sich bedankt für die Sendung und gesagt, das war ganz große Tennis. Also von daher auch nochmal schönen Gruß an Philipp und gerne wieder. Dann sind wir schon beim Inhaltlichen, können ganz kurz vielleicht noch ein bisschen Werbung machen, nämlich Wolf, wie gesagt, ist ja nicht da, fährt aber demnächst mit der Blindenfußballmannschaft zum Fußball- und Liebe-Festival nach Darmstadt. Ich glaube, das heißt ein bisschen anders, ist aber ähnlich eben wie das Fußball- und Liebe-Festival hier am Millerntor. Und da fährt er hin mit der kompletten blinden Fußballmannschaft, die dann da auch an irgendeinem Spiel dann dementsprechend teilnimmt. Und die fahren dann weiter nach Sandhausen und werden sich dort alle in den Stehplatzbereich der Gästekurve begeben, weil Sandhausen noch über keine Hörplätze verfügt. Da bin ich sehr gespannt, können wir dann in der nächsten Runde mal sprechen, wie es denn so war. Und damit habe ich mich jetzt selbst überlistet, weil wir fangen ja an mit dem Spiel in Duisburg. Und wenn ich besser vorbereitet gewesen wäre, hätte ich hier schon meine Audiodatei geöffnet, die uns nochmal die zwei Tore dort wieder erleben lässt. Nämlich in der 64. Minute war es Marc Schadkowski mit dem 1:0 und in der 90. dann John Verhoek mit dem 2:0. Und das hören wir uns jetzt nochmal an, wie das am AFM-Radio rüberkam.
Für den Freistoß, für die verteidigende Mannschaft, für den FC St. Pauli entschieden. Jetzt schon der Ball wieder von Himmelmann nach vorne gespielt auf Verhoek. Verhoek lässt den Ball kurz klatschen auf Tee rüber auf Buchtmann. Schon auf 20 Meter. Kappt nochmal ab, geht am ersten vorbei. Der Duisburger rutscht durch auf Ducciak im 16-Meter-Raum. Kann den Ball nochmal rüberlegen auf Schadkowski. Schadkowski mit dem linken Fuß. Tor! 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 Schönes Ding. Gut gemacht. Vor allem von Dutschak. Weil der hat sich schön parallel runtergetankt in den 16-Meter-Raum. Bekommt den Ball von Buchtmann in den Lauf gelegt. Streichelt ihn mit dem rechten Fuß auf den linken Fuß. Kappt also so ein bisschen nach vorne weg. Und gibt dann schräg nach vorne auf die 16-Meter-Linie auf den nach rechts abkappenden Tschatkowski, der dann freie Schussbahn hat mit dem linken Fuß, kann also gegen den Spieler, Handball würde man sagen, gegen die Hand zum Torschuss gelangen und keine Chance für den Duisburger Torwart Ratatschak, der da überhaupt keine Chance hat, so tief runterzutauchen.
Lang über die Mittellinie, wo Thiel den Ball vom Kopf abprallen lässt und das könnte jetzt, der Schiri schaut auf die Uhr, Willenborg einmal nochmal lässig das Langarmtrikot nach unten geschleudert und pfeift die Partie jetzt noch nicht ab, das ist schon Verhug am Spiel. Alleine vor Ratatschak, Verhug. Und er spielt den Torwart durch die Beine. Und dann ist
der ist drin.
Özbek, der Letzte, der den Ball berührt. John Verhug geht auf die Knie, zeigt mit den Fingern zum Himmel. Oh Mann, das sah ja aus wie Abpfeifen. Was haben die Duisburger
da gemacht? Da hat er sich belohnt.
Ich habe die Entstehung nicht gesehen. Jetzt ist der Abpfiff da.
Na, die Entstehung. Soll ich?
Ja, mach mal.
Also die Entstehung ist, dass Duisburg über Fletcher den Ball eigentlich sicher hat. Dann wird nachgestochert von Buchtmann. Fletcher versucht nach innen zu spielen, irgendwie in seine Innenverteidigung. Und Verhug passt auf, nimmt den Ball relativ auf 26 Metern auf und wird dann noch abgedrängt nach rechts, weil Ratschak macht es eigentlich gut, versucht die kurze Ecke zuzumachen. Und dann spielt Verhug durch die Beine von Ratschak Richtung Tor. Obacht, der Ball ist noch nicht ganz drin. Da rutscht Fletcher noch hinterher, kann den Ball reindrücken.
Özbek
kann den Ball aber dann nur noch über die eigene Linie drücken, weil er eben nicht mehr irgendwie hinterm Ball kommt. Verhug geht in die Knie und hat sich eigentlich für... Na, es ist ja immer so ein bisschen ungerecht, weil man... Verhug hat viele seltsame Situationen.
Lass uns beim Beschreiben, lass uns nicht beurteilen. John Verhug ist als Stürmer kein überzeugender Mann und deswegen ist er jetzt sehr glücklich auch, dass der Ball im Tor gelandet ist.
Soweit Till und Wolf aus Duisburg. Till wird kein großer Freund von Michael Ratajczak oder der Aussprache seines Nachnamens mehr werden, befürchte ich. Ratschak, aber Ratajczak, genau. Ja, ansonsten war das ein für mich zumindest relativ überraschendes Spiel, weil solche Spiele beim Tabellenletzten, wo wir dann die Chance haben, oben dran zu bleiben, gewinnen wir in der Regel nicht. Dieses Jahr ist also irgendwie alles anders. Erste Halbzeit war dann auch noch relativ ausgeglichen und dann haben wir in der zweiten Halbzeit das sehr souverän runtergespielt mit dem schön abgeschlossenen Tor von Marc Tschatkowski. In der Nachberichterstattung hat mich so ein bisschen genervt. Ich habe wahrscheinlich einfach den falschen Bericht gesehen, nämlich den auf Sport 1 leider. Dass es eigentlich nur um Jeremy Dutschak ging, um seine Mutter, seine Oma, seine Freundin, seine Uroma. Da hat natürlich zwei davon, ich glaube die Oma und Uroma, an dem Tag auch Geburtstag, von daher bot sich das sicher an. Aber es war halt ein bisschen too much und dadurch, dass er das Tor dann vorbereitet hat, nahm das dann alles seinen Lauf. Christoph, du warst ja vor Ort, nehme ich an, weil du zu jedem Spiel musst.
Genau.
Oder fährst du freiwillig inzwischen?
Also ich finde, so ein Auswärtsspiel in Heidenheim zum Beispiel mit 17 Stunden unterwegs, das werden die Leute, die mit dem Bus fahren, nicht anders kennen, das ist totale Freiwilligkeit. Also das kann ich... Nein, das gehört halt dazu. Und das sind ja so die Sachen, die dann halt auch richtig Lust machen und so. Und ich finde jetzt gerade so ein Spiel in Duisburg, das ist natürlich fast zu Hause für mich. Das mache ich dann natürlich gern und die anderen Spiele aber auch. Also es ist ja, ich finde ja, dass die Wochenenden sind ja quasi die Dinge, wo man sagt, darum geht's dann halt am Ende des Tages auch.
Genau. Holen wir jetzt mal die anderen Hörer so ein bisschen ins Boot. Du bist Leitung Medien beim FC St. Pauli. Heißt das offiziell?
Ja, das ist
hieß das Pressesprecher oder
ist ja, das anderes? Ist irgendwie so eine ganz hölzerne Namensgebung. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das dann zustande gekommen ist, warum ich nicht Leiter Medien bin, warum das dann irgendwie so benannt wurde, ist aber auch egal. Also am Ende kümmere ich mich um alles, was die Kommunikation angeht, intern wie extern. Alle Publikationen, die wir haben, die Website, Social Media Kanäle, Club TV. Vermarktungskommunikation, die Abstimmung, Präsidium, Geschäftsführung, also alle Kommunikationsthemen, die es im Verein so gibt, die werden eigentlich nicht nur allein von mir, aber von mir und meinem Team oder von meinem Team und mir, muss ich ja sagen, dann geregelt und wir geben unser Bestes sozusagen und sehen uns so ein bisschen, also das ist so, wir sehen uns so ein bisschen als Dienstleister für den Club schlussendlich. Also deswegen promoten wir auch hier den Millanton immer, wenn wir denn können oder wenn der Fanladen irgendwie Sachen hat oder so, da unterstützen wir halt immer gerne und verstehen uns da tatsächlich so, dass wir jetzt nicht nur quasi dafür zuständig sind, nur zu gucken, dass den Profis alles, dass es denen gut geht, sondern dass es quasi so im gesamten Verein da auch ganz gut läuft.
Und dazu gehört dann auch, dass du zu jedem Auswärtsspiel auch automatisch mitfährst?
Genau, ist sogar steht in meinem Vertrag auch.
Das wollte ich sowieso immer schon mal fragen, wie das ist mit der Arbeitszeitberechnung für Vereinsangestellte. Wenn du so 17 Stunden unterwegs bist, dann kannst du ja nicht 17 Stunden in der Woche fehlen, oder? Also ich meine,
Das ist ja so. Also das ist, also davon muss man sich wahrscheinlich ein bisschen trennen, wenn man da im Fußballverein arbeitet, irgendwie, dass man sagt, okay, alles klar, 38,5 Stunden und ich bin dann weg. Das funktioniert.
Wenn man in der Gewerkschaft ist, sonst 40.
Ja. Aber selbst mit dem 40 wird das halt nichts irgendwie. Also wenn ich jetzt die letzte Woche halt sehe, mit der englischen Woche war das sicherlich so ein bisschen extrem, aber wir sind losgefahren um 7 irgendwie nach Duisburg, waren abends um 9, glaube ich, wieder zurück. Dann das Spiel gegen Braunschweig, Abendspiel, war ich morgens um 9 im Büro und bin um 12:30 nach Hause gegangen und war dann 17 Stunden Heidenheim unterwegs. So, summa summarum, wenn ich jetzt anfangen würde, okay, das sind dann so und so, dann wird es halt so ein bisschen schwierig. Ne? Also da gehört sicherlich relativ viel Idealismus dazu. Allerdings, und da muss ich der Wahl natürlich auch die Ehre geben, mit zwei Kindern, die bei mir zu Hause da uns auf Trab halten, ist es dann halt schon ein harter Ritt zum Teil. Ne? Das ist
für mich. Ja, aber das habe ich mich tatsächlich so gefragt, wie macht man denn das, ey? Wenn man Samstag 17 Stunden unterwegs ist, da kann man ja nicht, das ist ja eine halbe Arbeitswoche. So, für einen normalen 9-to-5.
Ja, aber ja, auf der anderen Seite für andere ist es dann halt ein Arbeitstag.
Ja,
ist halt genau. Nur den Sonntag dann halt weg oder den Samstag. Ja. Also ja, das ist irgendwie, wir versuchen das irgendwie so ein bisschen ausgleichen hinzukriegen, nur eine 1-zu-1 Umsetzung klappt halt definitiv nicht.
Aber okay. Das wird bei dir doch ähnlich sein. Also ich meine, wenn ihr Reisen habt oder so.
Ja, ist ja auch natürlich. Nicht. Das ist dann immer so, dass wir dann so geregelt, so Reisezeit ist irgendwie eine halbe Arbeitszeit, ja, genau. Weil man kann im Zug ja auch seinen Laptop aufmachen und so. Ja, aber so krass wie beim Fußball ist es dann ja doch nicht. Das wäre dann ja, das ist ja auch das, was so in der dritten Liga dann so Leuten, Vereinen auch das Genick bricht, weil sie sich über sowas dann Gedanken machen müssen, ne?
Also irgendwie. Wenn sie aus der vierten Liga kommen, meinst du?
Zum Beispiel. Also sobald es bundesweit wird, ist es ja immer schwierig. Also das
total. Und am Ende musst du ja sehen, also wenn ich das jetzt das Jahr so angucke, bin ich an 40 bis 45 Wochenende im Jahr mit Fußball
belegt. Genau.
Zwei Trainingslager, bei Michael Fronzek waren es mal 3, dann bist du im Lauftrainingslager noch 4 Tage und dann fährst du nochmal irgendwie 10 Tage irgendwo nach Österreich und dann im Winter nochmal irgendwie 10, 11 Tage weg. Plus Testspiele, plus allen Krempel, Saisoneröffnungen und so weiter und so fort. Und wenn man das dann quasi mal aufs Jahr rechnet, dann ist das halt schon ein Brett. Also das darf man auch nicht unterschätzen.
Und hast dann Urlaub, wenn die Profis Urlaub haben. Das
genau. Auch so ein, oh. Genau. Also das ist so für uns die einzige Zeit, wo wir dann wirklich sagen können, dann sind wir jetzt auch raus. Wobei da natürlich auch gerade Transfers irgendwie veröffentlicht werden müssen und so weiter und so fort. Und andere Dinge laufen halt dann noch weiter. Aber das muss man dann halt wissen, ne? Wenn man sich in diesem Umfeld halt umtreibt und ich mache das jetzt seit 2004 und seit 5 Jahren hier beim FC St. Pauli und das ist jetzt quasi schon gelernt.
Augen auf bei der Berufswahl, ja.
Du hast vorhin gesagt, das Team, wie groß ist das denn? Also hast du Leute, die dich vertreten können?
Oder? Genau, also wir sind, jetzt muss ich ja kurz gucken, wir sind derzeit mit mir 5 und haben immer noch einen Dauerpraktikanten. Also 4 Leute plus ich sind das Team sozusagen und da gibt es dann Vertretungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Also zu verschiedenen Themen können verschiedene Leute mich dann ohne weiteres irgendwie auch vertreten und ersetzen.
Okay. Wie war das denn bei dem Spiel? Kommt da Sport 1 vorher auf dich zu und sagt, hast du mal eine Story für uns? Oder wie kommen die darauf, dass da 3 oder 2 Omas und eine Frau und eine Mutter auf der Tribüne sitzen und reißen sich an Jeremy dann so fest?
Also am Ende ist die Geschichte, glaube ich, in der Woche vorher über die Bild gelaufen oder Bild und Abendblatt haben das gemacht. Die haben mit Jeremy gesprochen. Ist ja diese klassische Sache. Man guckt irgendwie, gegen wen geht's denn am Wochenende? Haben wir irgendeinen, der da irgendeine Verbindung zu hat? Und dann, weil Jeremy aus zumindest in Duisburg aufgewachsen ist, gab es halt das. Und dann gab es sich halt so, dass das da in seiner Familie Oma oder was, dass die beide Geburtstag hatten an dem gleichen Tag, sodass die Geschichte da schon mal groß war. Und das haben quasi die Fernsehleute damit mit aufgegriffen und haben dabei, finde ich, die eigentlich viel größere Geschichte, nämlich die, dass bei uns, glaube ich, 8 Leute gefehlt haben, dass wir keinen Innenverteidiger hatten, dass irgendwie mit Joel Keller irgendwie ein junger, unerfahrener, noch nie Zweitliga gespielter Schweizer dann auf einmal eine super Partie als Innenverteidiger macht und Marc Hornschuler spielt, als ob er nichts anderes gemacht hätte und so. Das fällt dann irgendwie so hinten rüber, weil man sich dann nur darauf konzentriert und ist die Frage wichtiger, ob er denn jetzt mit den Omas noch Geburtstag feiern kann oder so, oder wie man das dann halt dann kompensiert hat. Und am Ende des Tages war es halt in Duisburg so, dass ein Fernsehkollege kam halt zu mir: Mensch, hast du eine Geschichte, ist da irgendwie was und so, und dem habe ich halt gesagt, ja, uns fehlt halt irgendwie komplette Innenverteidigung und der bei Bernd Nierich ist auch noch auf der Kippe, weil der jetzt erstmal testet, ob das geht oder nicht, weil er krank ist. Und ich glaube, der war dann auch der Einzige, der Luciak nicht angefragt hat. Nachher.
Ja, aber genau wie du sagst, wir hatten ja eine Innenverteidigung mit Hornschuh und Keller, wo wahrscheinlich alle irgendwie vorher schon gedacht haben, oh Gott, oh Gott. Außenverteidiger waren dann Duciak und Bubala, gut, das ist noch im Rahmen, aber die Innenverteidigung war ja wirklich komplett neu und Choi war auch in der Startelf, was nicht jedes Mal passiert. Und dann eben vielleicht auch noch eine Überraschung, John Verhoek hat von Anfang an gespielt. Keller
ja, wird muss, der wenn der auch 90 Minuten braucht, um ein Tor zu schießen, dann muss der halt auch früh anfangen, der Nacken.
Ja, gut, aber das hat er dann ja eigentlich am Ende auch noch fast verdattelt, ja. Aber gut, da können wir gleich darüber reden. Aber vielleicht bei der Person Verhoek nochmal bleiben. Da gab es ja eben vorher dann die schwierige Situation familiär, dass eben seine Frau im 7. Monat das Kind verloren hat. Da hat der Verein ja auch eine Meldung zu veröffentlicht. Ist das eine Geschichte, das passiert ja auch nicht täglich in der Abteilung. Wie wird da pro und contra argumentiert, ob man das veröffentlicht, ob man es nicht tut? Also wahrscheinlich wird der Spieler gefragt.
Genau. Also das ist natürlich eine wirklich dramatische Geschichte. Und wenn man selber auch Familie und Kinder hat irgendwie und bei so Geburt mal dabei war und dann möglicherweise vom Glück sagen kann, noch nie eine Totgeburt erlebt zu haben, dann kriegt man ja quasi erst die ganze Dimension dieses Ganzen vielleicht noch ein bisschen näher irgendwie, was das überhaupt für die Familie, für die Frau und so weiter bedeutet. Von daher können solche Entscheidungen natürlich nicht ohne den Spieler und dessen Familie getroffen werden. Und in dem Fall war das so, dass ich am Sonntag Abend davon erfahren habe und wir dann halt überlegt haben, wie wir es machen am Montagmorgen. War normal Training und wir hatten, ich weiß gar nicht, wann wir gespielt haben, ich glaube am Freitag. Freitag war Spiel, genau, Freitag, ich glaube, wir haben freitags gespielt und ich war mit Ewald Lien am Sonntag irgendwie im Sportclub. Da hatten wir irgendwie einen Termin und da hat er mir das erzählt, dass das so ist. Und dann haben wir am Montag war halt normales Training angesetzt und John war halt freigestellt, ihm wurde halt überlassen, ob er kommen will oder nicht. Und da haben wir halt überlegt, wie wir das machen. Und wir waren uns eigentlich alle einig, dass wir als Verein schon Zeichen setzen wollen. Dass wir schon ihm dokumentieren wollen, wir stehen zu dir. Und nicht jetzt nur per WhatsApp oder per SMS, sondern dann quasi auch mit einer kurzen Meldung bei uns auf der Seite. Und das habe ich dann mit John abgestimmt und besprochen. Und der fand das gut, also ich glaube, der hat sich sehr darüber gefreut und wir konnten das dann mit den Journalisten im Vorwege so besprechen. Den habe ich sofort gesagt, wie es steht und was warum er nicht da ist und hatte die halt auch gebeten, dass wenn sie es machen, nicht das Boulevardthema Familiendrama bei St. Pauli Star oder so zu machen, sondern wenn sie es machen, dass sie es halt klein halten und das haben sie dann glücklicherweise auch alle gemacht. Da sind die Kollegen doch dann relativ verlässlich und also unser Ziel oder unser Anliegen darin war einfach, ihm zu dokumentieren, wir im Verein stehen an eurer Seite und sind für euch da.
Ja, also ich habe für mich natürlich auch so ein bisschen überlegt, geht's auch so in Richtung Deutungshoheit, bevor dann eben eine Zeitung das aufgreift und es dann eben falsch rum anpackt oder eben als ein Skandal verkauft und war dann am nächsten Tag habe ich halt das Abendblatt gelesen und da war es halt dann in diesen kleinen gedruckten Meldungen als unter anderem, ohne das jetzt werten zu wollen, also fand ich so rübergebracht, wie es dann auch sein muss, eben sachlich, und das finde ich, wenn das dann so rausgeht, ist das dann ungefähr das, was man erreicht hat, und zusätzlich natürlich das Zeichnen eines Spielers. Also fand ich sehr gut gelöst. Auch das Vereinswappen dann neben den Schwarz-Weiß.
Genau, das machen wir bei Trauersachen ja immer irgendwie, und das war dann auch klar, dass das da auch passiert.
Ja, und damit zurück zu dem Spiel, weil dann macht er tatsächlich in der 90. wie Wolf das Spiel eigentlich schon abgepfiffen hatte in der AFM-Reportage, aber ach nee, geht weiter, John Verhoek am Ball, und dann macht er den halt rein. Und ich glaube, es war wirklich dieser Moment, wo er da auf die Knie geht vor der Kurve und die ganze Mannschaft auf ihn zurennt, inklusive Matze Hein lag dann auch da irgendwie mit drauf.
Genau, sind alle total ausgerastet und sind dann, also Matze im Vollsprint, volle Pulle, der ist ja natürlich auch ein extrem emotionaler Typ, und haben sich natürlich alle für John total gefreut, keine Frage. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Sollte ja noch besser werden im nächsten Spiel und dann leider deutlich schlechter in dem drauf, was ihn persönlich anbelangt, aber da kommen wir dann gleich zu. Duisburg ist weg, oder? Habt ihr?
Hey, das ganz übel.
Also ich finde es total schade eigentlich, weil es ist eines der näheren Spiele für uns, so rein geografisch. Außerdem finde ich das Stadion, abgesehen davon, dass es einen furchtbaren Namen hat, ist das auch noch,
heißt das noch so
immer noch Schau ins Land reisen, Alter, Arena, ja.
Ganz cool. So schlimm.
Aber gut.
Wer käme denn hoch eigentlich?
Sonnenhof Groß Asbach.
Ist der da im Moment?
Ja, ich glaube, wir sind gerade wieder Vierter,
glaube ich, ne? Aber Aue
ist, Dresden ist so gut wie durch schon fast. Aue ist
Dresden,
weiter.
Osnabrück
ist Relegationsplatz, ja.
Aue möchte man auch nicht wirklich hinfahren.
Da haben wir oft genug gemacht. Ja,
aber finde ich eigentlich als Ligateilnehmer ganz cool.
Ja, aber die Tour ist kacke.
Ja, aber also ich meine, irgendein Tod musst du jetzt ja sterben.
Ja, also Osnabrück finde ich ist ein Highlight so. Das ist noch näher dran. Ich mache die überhaupt gar nicht, aber nee, ich fahre da gerne hin. Also das
ich muss da nächste Woche hin, beruflich nach Osnabrück. Ja. Das.
Aber ist das dann nicht bei dir auch so ein bisschen nach Hause fahren?
Wie, Osnabrück?
Nee, das ist aber geografisch schon eine andere Sache als Ostfriesland.
Osnabrück und Ostfriesland sind zwei verschiedene Regionen.
Okay. Fangen beide mit O an, aber das ist jetzt irgendwie...
Ja, das ist für mich halt irgendwo im Westen und nicht so weit südlich.
Ach so, ja, nee.
Ich bin da sehr einfach, was Geografie angeht.
Nee, ich war tatsächlich, ich glaube, nur wegen Fußball war ich in Osnabrück, sonst nicht. Und nächste Woche halt mal beruflich und dann... Ja, ich mach die aber eigentlich auch nicht. Also die Stadt schon.
Macht die irgendwer?
Ich weiß nicht. Also Münster nicht. Haben wir noch was zu Duisburg? Sonst können wir da einen Haken hinter machen.
Nee, ich fiel mir gerade ein, als ich die AFM-Beschreibung hörte. Das war, da fiel mir ein, warum ich das nicht gesehen hatte. Ich saß nämlich im Auto und hab's tatsächlich mal eine 90-minütige AFM-Reportage gehört über Smartphone, Headset und so. Das hatte ich, glaube ich, auch schon Jahre nicht mehr, muss ich sagen.
Möchtest du an dieser Stelle Wolf mal was mit auf den Weg geben?
Ich finde, das muss bleiben, die AFM-Reportage. Wolf ist halt der Wolf-Schnellsprecher. Das ist einfach großartig. Und es fällt mir halt immer sehr schwer, das in Bilder umzusetzen, was er erzählt. Ne? Also so mit Begriffen wie halb links, nach vorne, nach hinten, halb rechts und so, und an der Ecke kann ich gerade noch sowas anfangen, aber es fällt mir total schwer, Bilder zu sehen, während er redet. Aber trotzdem ist es manchmal, oder durch seine Emotionalität oder durch die Emotionalität des Duos, was dann ja in der Regel da kommentiert, es ist halt geiler als Fernsehen, das muss man schon so sagen. Weil vor allen Dingen, wenn man wie ich jetzt um eher durchschnittlicher Taktikfuchs ist, sag ich mal, der dann so das Gourmet-Essen, also ich bin schon ganz froh, wenn im ZDF manchmal auf dem Bildschirm ein paar Pfeile gemalt werden, damit ich mich so grob orientieren kann auf dem Spielfeld. vermisse ich dann beim Fernsehen halt auch sonst nichts. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass die Floskel vom Durchtanken wieder modern wird. Kann das sein? Das hat Wolf zwei, dreimal gesagt in den 90 Minuten und es haben auch andere, es kommt auch im Fernsehen wieder an. Das Durchtanken wird wieder modern. Das hatte ich in 90
Minuten. Die Spritpreise sinken, gehört. Das ist ganz normal.
Ich weiß nicht, was das soll. Dieses Durchtanken ist ja vom englischen, ist es dem englischen Panzer entlehnt? Also man überrollt? Ja, das, da, daher denke ich
doch mal. Ist das eine Frage oder eine Aussage?
Das ist eine Frage.
Ach so.
Keine Ahnung.
Klar, ja, aber also durchtanken ist ja kein Verb, was im Deutschen normal funktioniert, sondern das funktioniert ja nur, wenn man das Bild des englischen Tanks nimmt.
Der ja dann wieder auf den deutschen Panzer zurückgeht, also.
Ja, das stimmt schon.
Das ist nochmal eine spannende Hörerfrage, ne? Könnt ihr mal googeln. Ja,
und die Klugscheißer unter uns können mich jetzt berichtigen oder kommentieren. Sendet GIFs, alles, was das erklärt, da sind wir sehr dankbar drum.
Apropos GIFs. An dem Tag müssen wir natürlich dann dem Herrn Klaas Rehse gratulieren, der Meister der GIFs, der heute Geburtstag hat.
Ja.
Also schöne Herzlichen Grüße Glückwunsch, an der Stelle.
Wir singen nicht, aber alles Gute.
Ja. Du wolltest noch was sagen, Sebastian?
Genau, Duisburg. Wie Wilko war ich unterwegs, allerdings im ICE. Und
mit WLAN oder ohne?
Ohne WLAN. Wobei das WLAN mir sowieso nichts bringt, weil das ist ja das Telekom-Netz, was dieses WLAN abgreift. Und als Telekom-Kunde habe ich dann Netz, also Internet im WLAN, wenn ich auch Internet auf dem Handy hätte. Das heißt, das Einzige, was ich sparen würde, ist Traffic. Aber es funktioniert eh nie. Aber ich hatte meinen Handyvertrag vorher verlängert und deswegen für den, das war noch Februar, ne? Ja, für den Februar doppeltes Datenvolumen. Und dann dachte ich, sei mal größenwahnsinnig, versuch's es mal auf SkyGo. Und SkyGo funktionierte die ganze Zeit bis auf die letzten 3 Minuten. Und ich habe exakt nach dem, und ich habe exakt nach dem Spiel eine SMS gekriegt, dass ich jetzt mein Datenvolumen für den Monat Februar aufgebraucht hätte. Dachte so, passt.
Das war der 28. Also das Schalter hattest du nicht auf dem Zettel.
Ja, der Montag war mir dann egal irgendwie. Und ich hatte irgendwie ziemlich exakt zum Anfang eingeschaltet und dieses Thema, was ihr eben ja auch hattet mit der sehr veränderten Aufstellung, andere Innenverteidigung, null mitgekriegt. Das Spiel lief quasi schon. Und dann versuch mal auf so einem kleinen Display zu verstehen, wer da eigentlich für St. Pauli auf dem Platz ist und warum. Das hat mich locker eine halbe Stunde gekostet, bis ich raus hatte, wer da alles spielt. Irgendwie Joel Keller war dann relativ früh klar. Aber dass Duziak Verteidiger spielt und so, das hat eine Weile gedauert. Und war recht lustig, weil ich sonst die Alternativquellen, die man so hat, ja nicht nutzen konnte, weil dann wäre ich ja aus Sky raus gewesen.
Ah.
Also saß ich da und habe irgendwie auf einem 5-Zoll-Bildschirm oder so versucht, Fußball zu verstehen. Das war ganz wirklich. Und ich bin ja ein seriöser Mensch, nur nicht beim Fußball gucken. Das heißt, ich saß dann in diesem Zug und schwieg beharrlich auf mein Telefon, bis das Tor fiel und sprang jubelnd auf. Was, glaube ich, die Leute um mich rum ein bisschen komisch gucken hat lassen. Danach war dann auch wieder Ruhe, aber es war schon ein sehr seltsames Erlebnis, mal im ICE auf dem Handy Fußball zu gucken. Ja, und tolle neue Technik.
Ich konnte das nicht Bewegtbild dann verfolgen oder irgendwie was anderes nutzen als die Telefonstandleitung zu AFM, weil Lütti mir vorher das Datenvolumen mit der Maus-App weggespielt hat.
Aber die Telefonleitung gibt's noch.
Und ich hatte, ja, den Telefonleitung gibt's noch, aber die Maus-App frisst tatsächlich, so geil sie auch ist, und das eine Empfehlung jetzt meinerseits, wenn ihr Kinder habt, die Maus-App ist ganz, ganz großartig, aber sie frisst halt Daten. Aber wir waren bei Oma und Opa mit langen Autofahrten und so, und da musst du auf der Hinfahrt am Freitag die Maus-App herhalten, damit Ruhe war im Karton. Und deswegen brauchte ich die Telefonleitung, was zwischen Oldenburg und Bremen auch, ich musste mehrmals wählen. Zwischen Oldenburg und Bremen ist es auch auf der Autobahn mit dem Telefonnetz schlecht. Naja.
Aber diese Telefonleitung ist super. Die hat mir auch schon ein paar Mal den Arsch gerettet.
Deswegen nicht aufhören mit dem AFM-Radio, bitte nicht.
Hat keiner vor, hoffe ich zumindest. Gut, dann können wir Haken hinter Duisburg machen, kommen wir zu Braunschweig. Und auch dort erfreut uns das AFM-Radio wieder mit der Beschreibung des Tores, welches da fiel in der 82. Minute durch John Verhoek. Und Wolf wird uns gleich erklären, warum man ausnahmsweise mal von Pauli reden durfte.
Abstoß von St. Pauli, ja, denen reicht ein Punkt mit Sicherheit nicht. Da muss noch was kommen, weil St. Pauli ist 0-0 auch ein bisschen wenig. Also, knifflige Phase jetzt. Duziak hat sich den Ball da abgeholt. Dann Alushi links raus auf Bubala. Bubala macht Tempo. Bubala macht Tempo, geht in die Abwehr rein. Verhoek, 25 Meter vom Tor, schießt. Flaches Ding, Tor, Tor, Tor! John Verhoek und der Platz am Müller-Tor machen das 1-0. Pauli macht das Tor. Der Maulwurf
hat im 16er einen Hügel gebaut. In dem Moment, wo der Flachschuss von John Verhoek lang fliegt, ungefähr auf Höhe 11 Meter Punkt, setzt der Ball auf und steigt und steigt und steigt rechts oben in den Torwinkel.
Und Rafael Gikiewicz, der Torwart, der steht da am 5 Meter Raum, gebückte Haltung, hat die Arme schon unten, um den Ball an sich zu ziehen, um ihn aufzunehmen. Und dann tickt er eben vorher einmal auf. Und zwar höher, als er erwartet hat. Aber trotzdem können wir es jetzt hier nochmal im Augenwinkel sehen. Also so doll ist er nicht versprungen.
Nein,
der ist gar nicht so richtig versprungen.
Nein, der ist
einfach geflattert. Der hatte so eine Kurve.
Der hatte ein bisschen Spin, der Ball. Der tickt auf dem nassen Rasen auf und dreht sich nach dem Aufsetzen dann Gikiewicz über die linke Hand. Gikiewicz ist mit der linken Hand dran. Also der geht ziemlich deutlich aufs Tor, aber Gikiewicz kriegt die Hand nicht dran. John Verhoek macht sein zweites Tor hintereinander.
So war das. Pauli, der Maulwurf, bekannt aus der Sendung mit der Maus, also mit einem Assist. Wilko, wolltest du was dazu sagen oder wollen wir das Spiel ganz schnell abhaken?
Nee, ich will natürlich was dazu sagen. Es gibt kein Thema, zu dem ich nicht gerne was sage. Das soll ich auch. Ich habe in der 35. oder 40. Minute oder so gedacht, scheiße, die sind gleich gut. Das war echt harte Kost. Das war jetzt nicht so, dass man auch sagen konnte, also es ging ja nicht mal so richtig hin und her, sondern es ging einfach nur.
Ein Spiel für Taktikliebhaber, würden erfahrene Trainer in der Pressekonferenz sagen.
Ja,
ich fand das gar nicht so schlecht. Jetzt kriege ich wieder einen Taktikliebhaber-Stempel, ne? Aber
also nee, das will ich ja gar nicht sagen. Das ist, wenn man Fußballtaktik für was Wichtiges hält, dann war das sicher kein schlechtes Spiel. Aber als erlebnisorientierter Modefan stehst du da und dann sind die gleich gut.
Ja, aber das hast du das nicht erwartet? Ich meine,
doch, natürlich habe ich das. Ich erwarte das jetzt auch gegen Ende der Saison immer öfter, weil ich glaube ein bisschen, dass wir ausgeguckt sind. Und das ist aber ja nun mal auch der Job von den anderen Trainern, dass sie das machen. Und ich erwarte ja auch von Ewald, dass er andere ausguckt. Aber irgendwie, das war schon harte Kost. Und ich habe erst gedacht, das war, Wolf sagte jetzt, er war nicht so richtig versprungen. Ich habe das auch im Fernsehen dann nicht bis zum Schluss so klären können, ob das...
Also ich finde schon, dass er versprungen ist.
Können, Glück.
Nicht immens, nicht wie bei Himmelmann bei Union, aber...
Und wie wir ja von Philipp Herwagen gelernt haben, auch an der für den Torwart ungünstigsten Stelle, nämlich knapp am Kopf vorbei.
Ja.
Weil Philipp Herwagen ja gesagt hat, das ist der längste Weg für den Arm, wo ich vorher noch nie drüber nachgedacht hatte. Aber das ist ja... Man muss den Torwart einfach aufs Gesicht zielen.
Und das ist halt der längste Weg. Dann nicht treffen.
Arm. Ja, genau. Genau, ich muss den Torwart aufs Gesicht zielen, dann wird das garantiert...
Also ich fand schon, dass der versprungen ist. Im Stadion habe ich gedacht, der wäre deutlich mehr versprungen. Im Fernsehen sah es dann nur noch so ein bisschen aus.
Ja.
Der hat auch eine ganz komische Kurve. Also er hat mit rechts geschossen und der Ball dreht von ihm nach rechts weg. Also als wenn man so ein bisschen mit dem Außenriss geschossen hat vielleicht. Und natürlich trumpft der einen Meter vor ihm auf und dann sieht Gikiewicz tatsächlich schlecht aus.
Das sah ja von der Seite, ich stehe ja ziemlich auf der Höhe des Torwarts, tatsächlich unfassbar schlecht gehalten aus. Ich habe auch im Stadion erst gedacht, der wäre null versprungen, der tischt halt auf. Er steht quasi direkt hinter dem Ball, muss ihn nur aufnehmen und greift dann irgendwie vorbei. Im Fernsehen fand ich es dann auch, ja, bisschen scheiße gelaufen für den Torwart. Zu Tom Vorders Zeiten hätte man gesagt, der Spieler kennt die Maulwurfhügel halt alle persönlich und weiß, wie es geht. Ne?
Ja. Also am Ende war es aber, glaube ich, auch, also das hat der Ewald dann irgendwie angeführt, dass es der Ball war. Also schlussendlich sind diese neuen Bälle für Torhüter immer schwieriger zu halten, weil die sind dann irgendwie super aerodynamisch, keine Ahnung irgendwie, wie das dann heißt, und die flattern dann total. Und das wird dann echt schwierig für die Keeper, den Ball zu halten, gerade wenn der dann nochmal auftritt, weil eigentlich das Problem war ja, glaube ich, dass der höher abgesprungen ist, als man gedacht hat.
Ja.
Also dass man sonst dachte irgendwie, ja gut, dann kann ich ihn so aufnehmen, aber dann sprang er auf einmal irgendwie einen halben Meter höher ab und dann sah er halt relativ doof aus. Und Ewald, und da will ich nie widersprechen, hat gesagt, das hat mit dem Ball zu tun. Von daher nichts mit Auftupfen, nichts mit Hügeln, nichts mit Pauli, der Ball.
Okay. Wo stehst du denn bei Heimspielen?
Ich habe bei Spielen mehrere Positionen. Also ich bin meistens in der ersten Halbzeit auf der Pressetribüne. Mhm. Und ich habe mir, seitdem Ewald da ist, besonders, vorher habe ich mir nur so die wichtigsten Sachen so notiert, aber seitdem Ewald da ist, wirklich jede Chance hüben wie drüben aufgeschrieben. Und also für mich ist dann immer ganz gut zu wissen, bei strittigen Situationen, was ein Elfer, was ein Handspiel, was abseits, was ein Tor, was kein Tor, was ein Foul, was kein Foul und so weiter und so fort. Also das sind immer ganz wichtige Informationen, die ich dann entweder Ewald oder den betreffenden Spieler nachher, bevor sie zu Interviews gehen, dann nochmal so kurz zurauen kann, dass er zumindest sagen kann, wenn es jetzt definitiv gar kein Elfer war, habe ich die Szene noch nicht gesehen, sorry, muss ich mir nochmal angucken. Ne? Also dass da irgendwie, dass er nicht da ins Messer läuft und sagt, war ein ganz klares Ding, der hat ihn weggeflext und du siehst, ähnlich wie jetzt hier bei dem Benteke von Liverpool, dass er zwischen Gegner und Spieler einen Meter Platz ist und der Schiri halt einen Elfer gibt. Also da bin ich meist erste Halbzeit auf der Pressetribüne und auch Teile der zweiten Halbzeit und dann ist es so, ab 75. Halte ich mich meist hinter Tor auf an der Süd, weil dann die Aufnahme leider von den TV-Sendern kommen und sagen, hier, wir hätten ganz gerne Spieler A, B oder C. Und das ist bei im Siegfall immer einfach.
Torschütze.
Meist. Also das ist dann halt irgendwie, ja, wir nehmen dann die Torschützen oder so, oder wir nehmen Lasse Sobich an den Torschützen oder den Torschützen und Lasse Sobich. Und wenn wir zu Null gespielt haben, also wie den Robin Himmelmann und den Torschützen, oder den Torschützen und Robin Himmelmann, also da ist jetzt so die, also sie sind auch nicht so einfallsreich und da gibt es manchmal auch ganz interessante Nachfragen, ob denn Jerzy Buduciak, wie das denn mit seinem Deutsch wäre und so weiter und so fort, oder der Lasse Sobiech, der hätte ja quasi polnischen Ursprung, ob der jetzt, also der spricht aber doch ausreichend Deutsch, dass man das und so weiter und so fort, also da gibt es in der Vorbereitung manchmal bei dem einen oder anderen so ein bisschen, so, ja, okay, also hätte ich dich damit beschäftigt, irgendwie hättest du es wissen können, aber
gibt es denn eigentlich Spieler, jetzt auch gar nicht so aktueller Kader, sondern grundsätzlich, die sagen, ey, mit denen rede ich nicht? Oder ja, also ist das vertraglich geregelt, dass sie müssen oder also sind
die ja auch in den Sinn? Ich kenne jetzt die Spielerverträge tatsächlich nicht, also weil das jetzt nicht so meine Baustelle ist, aber da ist schon, soweit ich das weiß, enthalten, dass sie eine gewisse Zahl von PR, Medienterminen und so weiter machen müssen. Und wir haben keinen bei uns, der sagt, mit denen rede ich nicht. Es gibt sicherlich immer mal Situationen, wo man dann sagt, ey, ganz ehrlich, ne? Also wenn ich jetzt den Sonntag sehe, nach dem Heidenheim-Spiel, erste Überschrift bei Bild Online zu unserem Spiel, St. Pauli-Torwart verpatzt Aufstieg, da würde ich sagen, alles klar, da hätte ich jetzt an Robin Stille, also wäre das jetzt nicht so meine erste, also da würde ich zwar hingehen und sagen, pass mal auf, liebe Leute, das geht so nicht, machen wir so nicht und ich habe jetzt erstmal auch nicht mehr so gesteigertes Interesse mit euch zu reden, aber das haben wir halt nicht. Also unsere Jungs sind da, die sind, was das angeht, für unsere Seite sehr pflegeleicht. Es gibt aber Spieler, ich weiß es, habe ich noch gar nicht erzählt irgendwie, das wird wahrscheinlich herkommen. Ich habe eine Zeit lang bei Schalke 04 gearbeitet und da hat aufgrund von Medienberichterstattung die ganze Mannschaft gesagt, wir sprechen nicht mit den Medien. Und die haben dann, was über einen Monat oder zwei, haben die halt keine Interviews gegeben. Also sowas gibt es dann halt auch mal. Aber das ist schon dann wirklich eine relativ krasse Ausnahme.
Okay, du kennst niemanden. Das ist ja schon mal gut.
Also von unseren Jungs, die sind alle da sehr.
Sind ja halt auch Profis, ne? Und es ist halt, wenn man Thomas Müllers Definition, alle Bestandteile einer großen Unterhaltungsindustrie und dann muss man halt auch unterhalten ein bisschen. Das ist
dann halt, also ja. das muss man wahrscheinlich auch so sehen. Ne? Also am Ende des Tages ist es irgendwie Entertainment. Die Leute, die Sky-Leute, die zahlen halt richtig viel Geld dafür. Und da muss man halt sagen, okay, ich partizipiere dann als Spieler auch im gewissen Umfang dann irgendwie von der Zahlung, dann muss ich vielleicht auch mit den Leuten mal einen Satz wechseln. Ja. Aber es gibt natürlich immer mal Situationen, wo Spieler sagen, ey, auf den habe ich jetzt gar keine Lust, weil der die letzten dreimal irgendwie nur Mist geschrieben hat. Aber da ist mein Rat halt immer, dann lass uns das doch klären. Also dann sprechen wir mit dem und dann können wir das ja ausräumen. Und das klappt dann meist.
Wie ist es denn mit den Fernsehsendern? Gibt es da in den Verträgen irgendwie Klauseln, dass ihr nach dem Spiel so und so viele Teilnehmer zu Interviews schicken müsst?
Also in der Regel ist es so, bei Sky oder Sport1, wenn die als Live-Verwerter dann halt da sind, zwei Spieler plus Trainer.
Also der Trainer muss immer?
Trainer muss eigentlich immer. Okay. Vorm Spiel, nach dem Spiel. Da ist der Trainer eigentlich immer. Also wird in der ersten Liga deutlich mehr in Anspruch genommen als in der zweiten. Also es gibt auch dann, es gibt ja so eine relativ krasse Abstufung bei Übertragungen. Bei Sky gibt es ein sogenanntes C-Paket und das heißt, da ist der Kommentator gleichzeitig auch der Field-Reporter. Und für den kann das dann manchmal relativ viel Stress werden, sodass er dann nach so einem Spiel, ich sage jetzt einfach mal, wenn wir, wo waren das jetzt? Da hatten wir irgendein Spiel, was jetzt tabellarisch nicht so super interessant war, da hat er gesagt, okay, dann brauche ich auch nur einen. Und ich brauche den Trainer und einen. Und vorher brauche ich den Trainer vielleicht gar nicht, weil ein großes anderes Spiel in der zweiten Liga stattfindet und unser Spiel dann halt nicht so viel Raum bekommt und so. Also das kann immer sein. Und
dann schönes 4-3 mit zwei strittigen Elfmetern.
Genau.
Du stehst da alleine.
Am liebsten dann noch so 90. Minute unberechtigt verloren. Ja, genau. Alle mit Riesenhals und wir hätten gerne den und den. Warte mal kurz.
Ja, ich glaube, sonst brauchen wir zu dem Spiel nicht viel sagen. Ich habe das nach dem Spielgespräch von Michael Hein mit dem, wie heißt der, ich glaube Henrik von Braunschweig gehört und die rangen auch sichtlich nach Worten, als es um das Sportliche ging, weil einfach wenig an Chancen rüberkam und eigentlich, wenn du so ein Spiel 10-mal siehst, geht das 9-mal 0-0 aus.
Ja,
und das passierte hier halt nicht.
Schön 55 Meter in der Mitte, hin und her, kein... Ja, was willst du machen? Dann auch noch eine saublöde Zeit.
Ja, Donnerstag.
Das Montagsspiel der englischen Woche ist auch einfach...
Kann nur besser werden mit dem chinesischen Fernsehmarkt demnächst. Aber spannend gab es dann danach. Es gab den inzwischen obligatorischen Marsch von USP Richtung Paulinenplatz. Oder war das ausnahmsweise Paulinenplatz, weil kleine Pause wurde 30 Jahre, weiß ich gar nicht genau.
Das habe ich auch nicht so genau verstanden. Da sollte es ja wohl eine Geschenkübergabe geben zum wiederholten Male, die auch nicht sein durfte. Und da weiß ich jetzt nicht so genau, in welcher zeitlichen Reihenfolge da was nicht sein durfte.
Ach so, okay. Also ich habe nur das Foto gesehen mit Bengalo halt auf dem Paulinenplatz, wo dann eben dementsprechend 30 Jahre kleine Pause gefeiert wurde. Wie dem auch sei, auf jeden Fall gab es im Zuge dieses Marsches dorthin, der ja quasi wieder aufgelebt wurde, weil es aktuell sehr viele Stadionverbote gibt, größtenteils basierend auf einem Vorfall in Lübeck. Ich sage jetzt mal ganz neutral, einen Zivilpolizisten, der meinte, mal durch den Marsch hindurch die Straßenseite wechseln zu müssen und gleiches dann auf dem Rückweg wieder tat und dann eben seinen Kollegen meinte, mitteilen zu müssen, dass er da massiv belästigt wurde und deswegen da eingegriffen werden müsste. Und das Ganze natürlich als Außenstehender schwer nachzuvollziehen, warum man da überhaupt diese Eskalationsform dann wählt. Man kann natürlich sich denken, warum er das tut. Der muss ja auch seinen Job irgendwie rechtfertigen. Und daraufhin gab es dann eine Stellungnahme des Fanladens, die werden wir veröffentlichen. Es gab einen offenen Brief an den Hamburger Innensenator Andreas Grote, der auch vom Fanclub Sprecherrat geschickt wurde. Und es gibt jetzt eben einen Aufruf von verschiedenen Fangruppen, am Freitag erneut durchs Viertel zu marschieren. Und in der Annahme, dass das dann natürlich friedlich abläuft, wie es ja die letzten Male auch war und wo es ja auch gar keinen Grund gibt, etwas anderes zu tun. Soweit mal in Kürze zusammengefasst. Ich werde die drei zitierten Texte dann verlinken, kann sich jeder nochmal in Ruhe anschauen. Ja, grundsätzlich, ich weiß gar nicht, was man da noch groß zu sagen soll. Also es ist immer wieder dasselbe. Es wird oftmals relativ unnütz die Eskalation gesucht. Und leider gibt es da sicherlich auch Leute, die sich gerne provozieren lassen. Aber ja, unterm Strich momentan eine unschöne Situation, die man da grundsätzlich hat. Und ich denke, wenn schon der Fanladen, der eigentlich als Institution ziemlich weites Glaubwürdigkeitsansehen genießt, sich da so deutlich positioniert. Ja, kann sich, denke ich, jeder ungefähr seine Position dazu ausrechnen. Dover Monolog. Mag noch jemand was ergänzen oder reicht das so?
Ich finde es, was die Eskalation angeht, tatsächlich so ein bisschen irritierend, weil glaube nach dem Leipzig-Spiel das erste Mal, irgendwie, wir stehen ja nach dem Spiel immer noch so Ecke Domschenke, plötzlich zwei oder drei Wasserwerfer da standen und ich mich gegen Leipzig schon gefragt habe, warum, ob es jetzt irgendeinen Spezialgrund gibt, dass jetzt plötzlich, sonst war da eigentlich nie was, dann stand mal ein Mannschaftswagen oder so auf der Ecke, aber dass sie dann in der Mannstärke und mit der Motorisierung und den Wasserwerfern da standen, fand ich überraschend. Und das war jetzt halt letztes Spiel gegen Braunschweig wieder so, wo man sich dann auch fragt, was sind denn jetzt die Indikatoren, warum irgendwer entscheidet, wir müssen da jetzt, blöde gesagt, quasi in Bürgerkriegsbesatzung hinfahren, um, weiß ich nicht, was da passieren soll. Also okay, Braunschweig, St. Pauli verstehen sich nicht so gut, aber dann die Frage, warum stehen die vor der Süd- und Gegengraden-Ecke und nicht vor der Nord? Also alles ein bisschen seltsam.
Ja, ich saß im Tandoor vorher und konnte es auch gar nicht glauben. Also ich hatte das auch gar nicht, ich hatte das so richtig gar nicht auf dem Zettel. Weil ja die Vorabendspiele war ja eigentlich auch nichts los und Tandoor ist ja da am neuen Pferdemarkt und als sie da vorbeifuhren, ich konnte das auch gar nicht einordnen, was das soll. Wofür braucht man Räumpanzer auf einem Donnerstagabend um 19 Uhr?
Also es war wohl so, dass zum Leipzig-Spiel schon einmal dieses Geschenk an die kleine Pause
übergeben
werden sollte. Das ist auch schon gescheitert, warum auch immer, da weiß ich jetzt die Details nicht. Und das war jetzt eben der zweite Versuch, und dass man dann das Ganze eben damit mehr oder weniger beendet, dass man halt den Paulinenplatz kesselt. Ja, da das kann man sich dann wieder über Verhältnismäßigkeit
keine Gedanken Reaktion machen. Auf diese, auf den Massenaufruf dieser Selbstauskunft sein. Also wie albern wäre das?
Naja.
Das kann doch nicht, oder? Also ich meine,
hat da eigentlich schon irgendwer Post zugekriegt?
Nee, ich weiß auch gar nicht so genau, die wird jetzt ja gelöscht und so, und ich weiß auch gar nicht, ob nachdem sie jetzt gelöscht worden ist, Leute überhaupt noch Auskunft kriegen könnten, theoretisch.
Ja, aber wenn sie mir dann keine Auskunft auf meinen Ersuchungen, ob ich in dieser Datei stecke, geben, verhalten sie sich ja auch irgendwie wieder illegal, weil ich ja ein Recht darauf hätte zu erfahren, dass ich in dieser Datei gesteckt habe.
Ja, natürlich.
Ich bin da das neugierig.
Das kannst du bestimmt erklagen alles hinterher.
Und sie können und es dann
in
nicht mehr
in zwei, drei Jahren ein Urteil kriegen. Ja. Aber wenn dem so wäre, wäre das ja hochgradig infantil.
Das fände ich jetzt nicht so überraschend. Traurig, aber nicht zwingend überraschend.
Aber wir können auch nur rumspekulieren, ne?
Richtig. Warten wir mal ab. Also Freitag, wie gesagt, der Marsch erneut treffen vor der Südkurve, ungefähr eine halbe Stunde nach Spiel. Und dann schauen wir mal. Womit wir einen Haken hinter das Braunschweig-Spiel machen können und überleiten können zum Heidenheim-Spiel. Ich habe die Tore der Heidenheimer nicht rausgesucht, weil sie sind auch noch gar nicht online. Geschossen wurden sie aber von Dennis Tomalla in der 71. und Bart Finne, dem von Köln nach Heidenheim gewechselten Spieler, in der 81. Und von uns Vieren war nur Christoph vor Ort. Du hast schon gesagt, 17 Stunden voller Freude und Entertainment. Ab wann war dir denn klar, das wird heute nichts?
Ich glaube, nach 40 Sekunden. Also am Ende war es halt so, dass die hatten halt einen Plan. Die hatten den Plan, uns müde zu laufen. Die haben gepresst von Anfang an. Und man hat bei unseren Jungs gemerkt, dass die beiden Spiele da gegen Braunschweig und Duisburg, wo sie aufgrund von personellen Engpässen einfach wirklich total am Limit waren, dass sie damit kriegen können. Und wir hatten im ganzen Spiel 10 Minuten. Mit einem Pfostenschuss von Enes Alushi, mit einer guten Chance von Lennart T, mit noch einem zweiten Schuss von Enes, glaube ich. Und hätten wir da ein Tor gemacht, dann hätte man das vielleicht irgendwie hinbekommen. Aber spätestens in der zweiten Halbzeit, oder spätestens nach dem 1-0, war klar, da passiert gar nichts mehr. Also da war klar, hatten die Jungs keine Körner mehr, da war nichts mehr im Tank. Da konnten die da mussten sie dem Ganzen halt Tribut zollen, was jetzt halt so passiert ist. Und die Heidenheimer hatten halt den großen Vorteil, die konnten ein paar Leute tauschen, die haben mittwochs gespielt, also einen Tag längere Regeneration. Wir haben donnerstagsabend gespielt, haben dann Freitag so ein bisschen regeneriert, am Samstag war dann Reisetag, das ist nach Heidenheim dann auch nochmal so ein bisschen umständlicher. Ich glaube, die Jungs sind zwar geflogen, aber dann erst nach Stuttgart und dann noch knapp 2 Stunden auch wieder mit dem Bus gefahren und so weiter und so fort. Also das war jetzt alles andere als so eine Premium-Lösung für einen Abschluss von der englischen Woche. Und ist dann leider eben halt auch in dem Ergebnis dann gemündet. Und war für alle dann irgendwie enttäuschend natürlich, aber es war dann halt auch erklärbar. Ja, also das fand ich halt schon so, also da war jetzt keiner auch stinksauer oder sonst irgendwas, sondern es war einfach erklärbar und die Jungs, die waren halt einfach platt. Mhm. Das war halt so. Und das war halt der Plan von Frank Schmidt, das hat er auch nachher in der Pressekonferenz gesagt,
dass sie halt gucken wollen, dass sie uns damit den Zahn ziehen. Also dass sie sofort pressen, volle Pulle. Und das haben sie dann auch echt gut gemacht.
Ja, personell vielleicht die Überraschung. Also Sobota war gelb gesperrt. Fabrice Champicot oder Fafa Picot kam rein für Geoffrey Hook. Ich finde ihn grundsätzlich ganz gut. Der ist auch echt schnell und der kann auch was am Ball.
Aber nie zugleich.
Ja, er kriegt das noch nicht so richtig umgesetzt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen... Er ist im deutschen Fußball noch nicht angekommen oder zumindest nicht in der zweiten Liga. Also das ist noch ein bisschen zu schön teilweise oder zu...
Mich erinnert der immer an Mourike Sakho so ein bisschen.
Weil er ungefähr gleich groß ist, oder?
Nee, aber wenn der losrennt, sehe ich immer nur Beine. Das ist so, sein ganzer Körper verschwindet, sobald er zum Sprint ansetzt. Und es sind nur noch Beine, die sehr stark sich und so um den Ball rumtänzeln. Aber so richtig effektiv ist es dann einfach alles nicht. Nur in dieser Beziehung.
Okay.
Erinnert mich an Mourike Sakho.
Ich fand es dann auf jeden Fall bezeichnend, dass er zur Halbzeit rausging. Das macht Ewald eher selten tendenziell.
Ja.
Für ihn kam dann Geoffrey Hook und da muss man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, das hätte er besser nicht gemacht, weil nach 12, 13 Minuten zweiter Halbzeit hat er sich jetzt komplett einmal die Bänder im Fuß kaputt gemacht, weil er bei einem Kopfballduell, ich weiß nicht, entweder einfach nur umgeknickt ist oder noch irgendwie den Fuß des Gegners beim Aufprall dann touchiert hat und dadurch dann umknickte, sah auf jeden Fall am Fernsehen extremst hässlich aus und an der Stelle nur einfach gute Besserung. Ich weiß nicht, ist schon absehbar, ob er die Saison nochmal spielen wird können? Weißt du da Näheres?
Das wird man halt sehen. Also er wird jetzt sicherlich ein paar Wochen ausfallen. Und dann ist ja immer die Frage, wie schnell kommt er dann wieder rein und so. Also ich hoffe schon für ihn, dass er hier noch ein paar Einsätze bekommt. Das wäre halt schon total bitter sonst irgendwie, wenn du durch so eine Sache dann halt irgendwie komplett rausfällst. Und der John war auch total niedergeschlagen. Da fand ich super von Frank Schmidt. Der kam dann auch direkt hat sich sofort nach dem Spiel nach ihm erkundigt und kam dann auch direkt danach noch zur Kabine und hat dann mit John auch gesprochen und so weiter und so fort. Also der macht ja dann wirklich sehr, sehr angenehm und wirklich netten Eindruck. Und für John ist es halt, wie gesagt, total ärgerlich. Also dann kommt er echt ganz gut ins Rollen jetzt die letzten Spiele, trifft dann auch irgendwie und das war für ihn natürlich losgelöst jetzt von der privaten Situation, der hätte, glaube ich, in ganz 2015 kein Tor geschossen. Ne?
Ja.
Das ist dann natürlich auch so. Und dann schießt das erste, schießt dann das zweite, bist eigentlich echt ganz gut drauf. Der war nur total platt, sonst hätte er auch in Heidenheim gespielt. Nur der hat dem Trainer, glaube ich, am Samstag gesagt, dass er so monsterschwere Beine hat, dass er irgendwie nicht richtig gerade auslaufen kann. Und deswegen hat er auch erstmal auf der Bank gesessen.
Hm. Ist für dich ein Auswärtsspiel vom Ablauf her während der 90 Minuten anders als ein Heimspiel?
Eigentlich nicht.
Das heißt
eigentlich nicht. Also die Spiele sind, also in der Regel ist es bei mir so, dass ich anderthalb Stunden vor Anpfiff immer im Stadion bin, meist sogar ein bisschen eher, weil ich immer vor der Mannschaft da sein möchte. Weißt du, das sind so ganz banale Dinge wie Social Media, wir müssen noch ein Foto aus der Kabine machen, irgendwie, oder so, also so, oder mal ein Video irgendwie, oder ein Video, wie der Bus ankommt oder so, das war jetzt in Heidenheim halt der Fall. Und dann geht es halt auch mit den Fernsehsachen dann halt los, ne? Was ist mit der Aufstellung, die Leute brauchen dann für ihre Grafiken, die dann Sky oder Sport1 oder wer auch immer macht, brauchen die Aufstellung dann am besten auch so ein bisschen taktisch und so weiter und so fort und ich kriege die meist nach der Mannschaftsbesprechung, bevor die also in den Bus steigen, von Matze Hein zugeschickt und habe dann vor dem Spiel jetzt, wenn wir Heidenheim jetzt exemplarisch nehmen, da war ich jetzt alleine, aber kein Kollege mit, die haben quasi den Nachspielbericht hier vom Fernseher geschrieben und so weiter und so fort. Aber dann habe ich halt Social-Media-Sachen gemacht, sprich irgendwie ein paar Fotos, wenn die Mannschaft ankommt, wenn sie auf den Platz gehen, Platz testen, dann hat es geschneit wie Sau, ein Foto von der Kurve gemacht und so weiter und so fort. Und dann gibt's das Spiel. Da sitze ich meist bei den Leuten, also auswärts mehr als hier, sitze ich meist bei den Leuten von Sky. Die haben nochmal so eine extra Position, wo man dann auch nochmal die Wiederholung sehen kann, was jetzt ein Foul oder eben nicht und so weiter und so fort. Und
Videobeweis, du bist der einzige Mensch mit Videobeweis.
Das könnte man so sagen. Ich habe nur nicht den Einfluss, was ich sagen kann. Hier, warte mal kurz. Nochmal zurück hier, ganz schnell.
Du brauchst ein Megafon dann.
Alex! <Ja. lacht> Und dann sind die Abläufe relativ ähnlich wie auch beim Heimspiel. Ne? Dann gibt es danach, also wie gesagt, immer kurz 5 Minuten vor Abpfiff gibt es die Ansage, welche Spieler sie haben wollen. Dann nach dem Spiel kurz zu den Leuten gehen, wie sieht's aus, willst du es machen, willst du es nicht machen und so weiter und so fort. Also da ist bei uns aber sehr unproblematisch. Die Jungs stellen sich da eigentlich auch im negativen Fall irgendwie hin und erklären das dann ganz gut. Dann begleite ich Ewald bei all seinen Sachen. Der hat dann irgendwie 3, 4, 5 Interviews nach dem Spiel. Dann gibt es die Pressekonferenz. Und dann twitter ich halt von der Pressekonferenz, wenn ich auswärts mitfahre, und habe dann noch irgendwie 2, 3 Texte zu schreiben irgendwie. Und dann geht's irgendwann so, jetzt 5:30 oder so, sind wir meist fertig. Also nach so einem Sonntagsspiel. Und dann geht's nach Hause.
Ja, und so eine Heimfahrt ist schöner, wenn man gewonnen hat, kann ich mir vorstellen. Okay.
Wie ist denn das Verhältnis von, oder anders, steckt irgendwie noch Fan in dir oder machst du das rein professionell? Und wenn nein, wie blendest du das aus?
Also, ich habe das ja vielleicht schon mal hier angedeutet. Also es ist ja bei mir so, dass ich ja einen anderen Verein eigentlich ursprünglich gut finde. Ne? Ich bin ja Schalke-Fan und ich sag's ja auch ganz offen, auch Mitglied schon da, auch länger, seit 93 nämlich. Und der FC St. Pauli hat es mir überhaupt nicht schwer gemacht, mich hier irgendwie wohlzufühlen. A, was die politische Komponente angeht und B, was halt auch die Mannschaft angeht. Also ich bin schon Fan von der Mannschaft, muss ich sagen. Also ich finde, die Jungs sind echt super. Das ist eine Also wirklich ein ganz, ganz toller Haufen irgendwie und da wird halt schon gejubelt, auch wenn Tore fallen, keine Frage. Irgendwie. Und ich bin auch froh, dass es in diesem Jahr deutlich besser läuft als letztes Jahr, weil das war irgendwie eine Vollkatastrophe. Weißt du beschäftigst ja jeden Tag damit. Ne? Du hast jeden Tag mit den Leuten zu tun, hast jeden Tag mit dem Trainer zu tun, hast jeden Tag mit dem Sportchef zu tun, hast jeden Tag mit den Spielern zu tun und so. Das wird dann irgendwann symbiotisch, weil deine Arbeit nicht unerheblich davon abhängig ist, wie das ganze Geschehen auf dem Rasen läuft. Ne? Und da hängt man natürlich dran und da fiebert man auch mit und da ist man auch relativ schnell, dass man da auch ganz durchaus ganz emotional werden kann.
Also ich frage deswegen, weil ich für mich selber merke, je mehr ich, professionell ist falsch, aber je mehr ich mich aus dieser Fanperspektive bewege und wenn ich nur eine Kamera mit im Stadion habe, um mal ein paar Fotos zu machen, desto weniger kriege ich von dem Spiel und von der Atmosphäre mit und desto mehr konzentriere ich mich auf das, was ich dann gerade als mein, ich sage jetzt mal, Job begreife. Und es ist ja eine sehr weit weg von dem, was du dann beruflich tatsächlich an
Einsatz zeigst. Ja, das stimmt. Also am Ende ist es so, dass die, also wenn ich jetzt das Spiel verfolge, kriege ich natürlich auch hier die Stimmung im Stadion mit und so, keine Frage, aber dann geht es mir dann schon eher darum, irgendwie zu gucken, war es jetzt eine strittige Szene, ist irgendwas, passiert irgendwas drumherum, was hinterher Relevanz haben kann, was ist, wenn Pyro gezündet wird, was ist, wenn irgendwer was wirft, was ist und so weiter und so fort. Das muss man dann ja auch immer so ein bisschen im Blick haben oder so. Deswegen zum Beispiel mit Sven tausche ich mich halt auch relativ, also wir haben jetzt keinen festen Termin und sagen, sag mal, ist irgendwas passiert oder so, aber wir sehen uns dann halt immer vorm Anpfiff da im Spielertunnel und dann sagt er mir halt irgendwie, hier gerade ist dies oder da ist das oder gab Stress oder gab keinen Stress oder sonst irgendwas, dass ich ja zumindest ein bisschen im Thema bin, weil die Journalisten natürlich auch relativ schnell wissen, wenn irgendwas passiert ist, dass man da zumindest mal Rede und Antwort stehen kann. Und von daher ist es so, und da gebe ich dir recht, das Fantum, das ist quasi mit Eintreten in einen Verein, also als wenn man da halt arbeitet. Also das behält man sich natürlich irgendwie ein Stück weit bei, aber es wird halt vieles entzaubert. Was aber damit zu tun hat, dass du die handelnde Person kennenlernst, dass du, weiß ich nicht, Leute, die du früher, wo du gesagt hast, ey, super Typ, super Spieler, super dies, super das, denkst du, Alter, was ist das für ein Arschloch? Das kann ja auch immer mal passieren. Das hatte ich bei Schalke irgendwie zum Beispiel. Da gab es einen Spieler, den fand ich so als Fan, habe ich gesagt, ey, boah, super Typ. Kennengelernt, dachte ich, boah, bäh. Ist jetzt irgendwie schwierig gerade für mich. Also, und das ist dann, da wird so ein bisschen was entzaubert. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch eine Form von Leidenschaft, die man entwickelt, wenn man halt in diesem ganzen Zirkus da irgendwie mit drin ist. Das ist dann halt auch tatsächlich sehr faszinierend, das muss man sagen.
Wie stehst du heute zu Schalke? Also jetzt tatsächlich unkritisch gefragt, aber wenn du arbeitest dann nicht mehr, bist ein bisschen weiter weg. Ist dann wieder mehr Fanbrille da?
Gar nicht. Nee, ich habe also, da bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt seit 2012 kein Heimspiel mehr gesehen. Und ich bin auch ganz ehrlich, also klar ist natürlich, wenn wir zu Hause Fußball spielen und mein Sohn sagt, Papa, du bist Dortmund und ich bin Schalke, sage ich, nee. So fangen wir erst gar nicht an. Aber
du musst dich halt leider so derbe umwenden.
Ich habe ihm auch gesagt, ich
erlaub Mama nicht.
Sorry, du kannst nicht gewinnen. Du kannst in dem Spiel jetzt nicht gewinnen. Nein, aber es ist halt so, dass ich bin noch Fan von dem Verein. Ich finde den Verein auch weiterhin gut und ich bin da auch noch Mitglied und so. Das ist gar keine Frage. Aber da ist jetzt halt so viel in der Zwischenzeit passiert. Weißt du, ich habe Familie hier. Ich bin mit St. Pauli immer unterwegs. Und wenn ich dann noch sage, so, übrigens, jetzt ist 15:30 Uhr. Ich will jetzt mal hier Schalke gucken und so.
Skygo auf mein Handy.
Ich hätte das ganz gern. Da habe ich dann tatsächlich, da finde ich dann Spielplatz oder Fußballspiel mit den beiden Terminatoren irgendwie, finde ich dann irgendwie besser.
Okay. Da kommen wir gleich auf jeden Fall im Teil 2 nochmal genauer drauf. Ich glaube, wir können damit auch hinter Heidenheim, weil so spektakulär war das Spiel ansonsten nicht, verbunden mit Genesungswünschen an Jean Verhoeven, auch da einen Haken hintermachen.
Nee, sonst war wirklich nichts, ne, um das Spiel rum. Also,
aber 6 Punkte aus der 3-Spiele-Woche finde ich okay.
Gut. Ja, das Problem ist, dass die anderen 9 Punkte geholt haben.
Ja,
aber,
ja, das ist, ich habe sie letztes Mal noch so gelobt, dass alle für uns spielen. Und das ja, haben die sich alle angehört und haben gesagt, der Steinhagen, die Arschgeige, dem zeigen wir das jetzt mal richtig.
Ja, aber letzte Saison hat es funktioniert. Wilko, glaubst du noch daran, dass wir die Klasse halten?
Diese Saison?
Ja.
Ja, glaube ich.
Das war jetzt die falsche Antwort.
Ja.
Wenn wir Nein sagen müssen, dann würden wir aufsteigen.
Nee, egal. Ich bin ja, wir werden ja Elfter.
Was? Ach, ja, das war der Tipp in
mein,
ja, okay,
mein Saisonanfangstipp. Ja,
lassen wir das.
Das finde ich sehr egoistisch von dir jetzt.
Sehr, ja, okay. Egoistisch. Das ist, im Profigeschäft sind wir uns alle selber am nächsten. Mhm.
Gut, dann leiten wir über zur beliebten Rubrik. Wilko liest aus alten Übersteigern und möchte vorher noch Werbung machen.
Ja, mache ich die Werbung vorher. Also, es ist jetzt wahrscheinlich Donnerstagnacht, wenn ihr uns hört.
Ja.
Also in 24 Stunden ist der Print-Übersteiger Nummer 123 käuflich zu erwerben. Ich kann nur jedem raten, der sein Leben verbessern will, das auch zu kaufen, das Heft. Es ist sehr gut. Und das ist kein Werbespruch wie bei der Partei, sondern es ist wirklich sehr gut geworden. Neues Layout, thematisch tiefer, viel Arbeit, Produktionswochenende, der Printübersteiger lohnt sich. Und wer will, kann natürlich auch gerne Abos abschließen. Ein Abo als PDF oder tatsächlich ein Print-Abo, wo er oder sie das Heft dann zugeschickt bekommt. Donnerstag ab 3 im Fanladen, wie immer. Und Freitag rund ums Stadion. Beim Verkäufer, Verkäuferin eures Vertrauens für 1,60 Euro. Kauft das Heft.
Sehr gut.
Ich lese vor aus dem Übersteiger Nummer 13 vom 9. April 95. Jubiläumsausgabe und tatsächlich ist die ganze Ausgabe diesem Ereignis gewidmet. 60 Jahre Dosenbier. Ich habe das auch erst gar nicht verstanden, aber es wird eingangs gibt's Ronnys großen Dosenbiertest, wo er sich durch diverse Bierdosenmarken säuft und Rezensionen schreibt. Und das ganze Heft steht unter dem thematischen Überbau Dose. Ich habe einen Artikel, der ist etwas länger als letzte Mal, aber er ist auch wichtig und ich finde ein 1A Zeitdokument der Militanzdebatten der 90er Jahre. Ich persönlich, Jahrgang 81, habe sie jetzt nicht mehr so miterlebt, aber nachgelesen, Anfang der Nullerjahre. Und Leute, die 10 Jahre älter sind als ich, werden da mittendrin gewesen sein. Wir erinnern uns auch an die Ausgabe 3 oder 4 Buttersäureanschlag auf den Fanladen von Feministinnen aus der Roten Flora und so weiter. Der Artikel heißt "Wir sind Fans und keine Hooligans". Er ist geschrieben, und da hat Mike mich explizit ermahnt, das vorher zu sagen, von Mirko und Reckner. nur um, wer die beiden kennt, um einzuordnen, was 1995 so los war im April. Wir sind Fans und keine Hooligans. Dies soll kein Aufruf zur Gewalt oder zum Hooliganismus sein. Es soll lediglich unsere Meinung zeigen, die wir für die beste und sicherste halten. Und wieder einmal war es soweit. Unser Spiel in Leipzig war angesagt. Also auf in den Osten. VfB Lokomotive Leipzig. Ein Verein, der sich in die lange Kette von Rostock, Jena, Hertha, Dresden und vieler anderer Idioten einreiht. Sollte eigentlich bekannt sein, oder? Wahrscheinlich war das der Grund, warum nur ca. 30 Leute, Freitagsspiel hin oder her, mit der Bahn von Hamburg losgefahren sind. Muss man sich mal vorstellen, ey. Umso verwunderlicher war da schon die Tatsache, dass vier der Leute Jugendliche im Alter von 14, 15 Jahren waren, die bestimmt noch nicht viele Auswärtsfahrten mitgemacht haben und ganz gewiss noch keine so randalträchtige wie die anliegende. Survival-Training, auch der übermäßige Alkoholkonsum einiger Mitfahrender fiel angesichts des zu erwartenden Stresses wieder einmal negativ auf. Tja, und so kam es, wie es schon fast zu erwarten gewesen war. Der Zug fährt in Leipzig ein, kaum ein Polizist im Bahnhof, aber einige Herren haben nichts Besseres zu tun, als lautstark St. Pauli zu grölen. Frei nach der Devise, hallo Hools, wir sind da, schlagt uns. Das ging dann nochmal gut. Glücklicherweise waren nämlich keine anwesend. Reiner Zufall, ihr Treffpunkt liegt nur ein paar Meter weiter weg. Ausrufezeichen. Als kleine Gruppe in einer feindlichen Stadt muss Mensch nun mal verdammt vorsichtig und auch unauffällig sein. Der nächste Fauxpas ereignete sich dann im Zentralstadion. Zu Anfang der zweiten Halbzeit klauten fünf Nachwuchshools ein St. Pauli-Transparent aus unserem Nachbarblock. Jeder St. Pauli-Fan müsste jetzt aus Scham und Ehrgefühl fast alles daran setzen, dieses Transpit zurückzubekommen. Als einige Leute über den Trennzaun wollten, um den Hools eine körperliche Abmahnung zu erteilen, geschah das Unglaubliche. Mit Rufen wie »Keine Gewalt«, »Nicht provozieren« oder »Wir sind Fans und keine Hooligans« wurden die Leute beschimpft. »Wir dürfen die Leipziger nicht auch noch provozieren«, war dazu von den Pazifisten zu hören. Aha, für all die, die es immer noch nicht kapiert haben, alleine die bloße Anwesenheit von Linken und Zecken reicht für den Huhl-Faschopöbel aus, um sich angepisst zu fühlen. Demzufolge werden sie immer versuchen, uns anzugreifen. Und wenn die Polizei dann nicht in der Lage ist, uns effektiv zu schützen, müssen wir das halt selbst tun, so jammerschade das auch sein mag. Wir jedenfalls gehören nicht zu den Leuten, die nach der rechten auch noch die linke Wange hinhalten. Eine ähnlich beschissene Situation 20 Minuten darauf. Circa 120 Hools, die allermeisten davon Nachwuchs 20. Reihe, starteten den Versuch, unseren Block zu stürmen, wobei allerdings nur 10 bis 15 Leute den ersten Trennzaun, etwa 80 Meter entfernt, überwinden konnten. Die Reaktion der St. Pauli-Leute, circa 20 Leute waren bereit, sich zu stellen und gingen Richtung Zaun. 80 andere hingegen versuchten, panikartig den Block zu verlassen. Bei einigen von ihnen waren schon Anzeichen von Todesangst in den Augen zu sehen. Der Rest ließ sich wieder mit den Keine-Gewalt-Parolen aus. Mal ehrlich, Leute, was soll so ein Scheiß? Wenn Hools Faschos tatsächlich bis zu unserem Block, unserer Gruppe rankommen, glaubt ihr, sie mit Gänseblümchen besänftigen zu können? Um das nochmal klarzustellen, dieser Artikel soll kein Aufruf zur Gewalt sein. Ich muss kurz was weggrinsen. Einfach wegrennen ist genauso falsch. Sicherlich, fürs Erste seid ihr sicher, aber dann... Plötzlich sind aus den 100 Fans viele kleine Gruppen geworden. Leichte Opfer für Hools. Außerdem, wie findet man schnellstens wieder zusammen? Und jetzt eine meiner Lieblingsmetaphern. Ein Streichholz kannst du brechen. 10 vielleicht auch noch, aber eine ganze Schachtel brichst du schon nicht mehr. Eine große Gruppe bietet nun mal die größte Sicherheit. Denkt mal drüber nach. In unseren Augen gibt es jedoch einen gewaltigen Unterschied zwischen Schlägereien aus sogenannten niederen Beweggründen und Selbsthilfe bzw. Selbstverteidigung angesichts von total hilf- und planlos agierenden Polizei- und Ordnungskräften. Das eine ist reiner Hooliganismus, das andere eine Notwendigkeit, um zu überleben. Wer also bei Konfliktspielen bereit ist, seine ihre Mannschaft auswärts zu supporten, sollte sehr genau wissen, worauf er sie sich da einlässt. Eine objektive, konkrete Abwägung der Lage vor Ort ist genauso wichtig wie eine daraus resultierende Einschätzung der eigenen Nervenstärke und der Fähigkeit, Konfliktsituationen, wie etwa in Rostock vor 2 Jahren, zu bestehen. Auch sollte durch das Verbreiten falscher Meldungen oder bloßer Übertreibungen keine Panik erzeugt werden. Bleibt cool, Leute. Oft ist alles nicht mal halb so schlimm, wie es aussieht. dann gibt es auch nicht solche Debakel wie im Pokalspiel bei TB. Rund 200 St. Pauli-Supporter rennen vor circa 20 Jungfröschen, durchschnittlich 15 Jahre alt, 1,60 groß, 50 Kilo leicht, weg. Ohne Polizei hätten in dieser Situation aufgrund unserer panikartigen Rückwärtsbewegung einige Leute wohl ganz schön auf die Kauleiste bekommen. Und warum? Weil wir gerannt sind. Wären wir ohne Panik stehen geblieben, nichts wäre gewesen. Am Millerntor geht es doch auch. Nach dem Rostock-Spiel zum Beispiel fanden sich binnen Minuten gut 150 bis 200 Leute zusammen, um eine Kneipe auf dem Kiez gegen eine eventuelle Hool-Attacke zu schützen. Zwar ist auch daheim nicht alles Gold, was glänzt, viele haben eine große Schnauze, machen normale Fans an, Oberscheiße in Klammern, oder können nichts anderes, als bei Eckbällen für den Gegner Nazis rauszugrölen, aber zumindest sind Leute genug da, um solche blamablen Situationen wie bei TB oder jetzt in Leipzig zu vermeiden. Leute, es ist eine alte psychologische Regel. Wer zuerst wegrennt, hat schon verloren. Auch wir haben manchmal Schiss, wenn da plötzlich ein Mob auf uns zugerannt kommt. Aber wir wissen auch, dass wenn wir stehen bleiben, ihre Mitläufer kehrt machen und das ist meist die Mehrzahl. Schon bleiben von 200 Leuten nur noch 20 übrig, die wirklich zuschlagen würden. Und ob diese nicht bei 50 St. Pauli-Fans auch kehrt machen würden? Risiko, aber eine Sicherheitsgarantie gibt es nun mal nirgends. Auf keinen Fall jedoch darf jetzt ein neuer Ostboykott ausgerufen werden. Damit würden wir unsere letzten Kredite verspielen und außerdem könnten wir dann bald nirgendwo mehr hinfahren. Was uns als fast schon unerträgliche Gefahr erscheint, nämlich die direkte Konfrontation mit mehreren hundert Hools Faschos, ist in vielen Städten der Ex-DDR leider oft schon lebensgefährlicher Alltag. Erst würden Rostock, Leipzig boykottiert, dann Hertha, Mannheim und Hannover und zu guter Letzt schließlich wohl auch Meppen. Wegen seiner eventuell 10 Gummistiefel-Deppen, ja, auch Bauern sollen zuschlagen können. Wie schon gesagt, wir erwarten nur, dass die Leute sich im Vorfeld überlegen, worauf sie sich einlassen und die Gruppe weder durch ihre Hysterie noch durch idiotische Einzelaktionen spalten und in Gefahr bringen. Noch ein abschließendes Wort. Ich, in Klammern Mirko, habe selbst Anfang der 80er mehrere Punkt- und Pokalspiele der DDR-Ligen gesehen, dabei des Öfteren Ausschreitungen erlebt und auch selbst dabei was abbekommen. Wenn St. Pauli damals mit diesen Fans und dieser Einstellung zur Selbstverteidigung und Gegengewalt in der DDR-Oberliga gespielt hätte, wie jüngst in Leipzig erlebt, wir hätten aus Sicherheitsgründen selbst unsere Heimspiele boykottieren müssen. Und trotzdem mit viel Spaß und möglichst ohne Gewalt auf in die erste Liga. Das war's.
40 Mitreisende bei Auswärtsfahrten.
30 im Zug, genau. Das ist halt tatsächlich ein echtes 90er-Dokument, würde ich mal so sagen.
Das ist krass, wie sehr sich das geändert hat.
Erstmal das, wie viele mitfahren und dann auch wie anders so eine Gewaltdebatte geführt wurde und so, ne? Das finde ich sehr erhellend. Also.
Ja, also schönen Gruß in den Block 1 an Mirko und Ragnar.
Genau.
1995. Ich glaube, 30 Leute mit der Bahn würden heute auch fahren, aber du hast halt von drumherum einfach so viel Masse, dass das den Unterschied ausmacht. Dass da heute die Anzahl an Leuten aus Hamburg höher wäre, glaube ich gar nicht unbedingt. Du hast halt immer noch 1, 2, 3 USP- und Supporter-Busse. Aber jetzt so eine organisierte Fahrt mit dem Fanladen hat auch nicht so viel mehr Leute.
Aber ja gut, aber die Menge an St. Pauli-Fans in den Auswärtsstadien ist ja schon deutlich größer als damals.
Ja, das definitiv. Aber das hast du natürlich bei jedem Verein wahrscheinlich, dass da deutlich mehr Leute sind, ja.
Und ich musste sehr schmunzeln über den, VfB Lok Leipzig?
Ja, so hieß das damals.
Ja, ich darüber gar nicht, aber ist das nicht dann quasi jetzt der Verein, der durch Rasenball quasi ersetzt wurde, oder rede ich völligen Scheiß?
Ja, du redest völligen Scheiß.
Okay, danke.
Also Rasenball wurde ja gegründet aus Meuselwitz heraus und Lok gibt's in dem Sinne...
Immer noch.
Aber haben die nicht von irgendjemand anders die Lizenz erworben?
Aber Lok hat doch früher in dem Stadion gespielt.
Die Fans haben sich die Namensrechte gekauft oder so. Es war auf jeden Fall Es ist ein bisschen im Turbulenz.
War das bei Leipzig nicht, dass die von, wie heißt das, Magrantstadt oder so irgendwie, die
von Magrantstadt, nicht von Meuselwitz, genau, ja.
Die Lizenz das geholt haben und so, und dann sind die da reingestiegen. Genau.
Aber Lok gibt's noch und Sachsen-Leipzig, was ja dann der zumindest einigermaßen sympathischere Verein in Leipzig
neben Ruderstern.
Ja gut, Ruderstern ist sehr sympathisch, aber Sachsen war immer noch ein bisschen angenehmer als oder BSG Chemie.
Und ich glaube nämlich Ruderstern, deswegen kommst du überhaupt drauf, die spielen regelmäßig gegen Meuselwitz, weil die in der gleichen Liga sind. Ja, vielleicht hast du da in der
Meuselwitz war doch letztes Jahr in der Regionalliga, die haben doch mal gegen unsere zweite gespielt.
Ah, oder so.
Ach
so,
Meuselwitz, ja. Mal Granstedt, also ist ja alles irgendwie da.
Für mich sind das alles sowieso im wahrsten Sinne des Wortes böhmische Dörfer. Oder bin ich da noch?
Oder blühende
Landschaft. Ist das noch zu früh?
Das ist so weit westlich für böhmische Dörfer, aber.
Also der super Geograf von gerade.
Geraten.
Aber ich finde auch die Diskussion sehr spannend, weil es war natürlich zu der Zeit doch anders als heute. Also du musstest dir über solchen Fahrten schon vorher Gedanken machen. Wie kommt man da hin? Wie reist man an? Also ich habe zu der Zeit ja noch in Bremen gewohnt und solche Fahrten habe ich definitiv dann nur mit dem Fanladen zusammen gemacht und bin dann halt immer, egal wo es hinging, vorher nach Hamburg gefahren.
Hast du dich mal so gebeult früher?
So, gebeult? So, also ich bin nicht der Schlagende. Also ich habe viel zu viel Schiss vor sowas. Ich bin aber sehr früh zu der Überzeugung gekommen, in der Gruppe stehen bleiben ist sinnvoll. Also das, was ja. Die beiden auch schreiben. Und ich habe eigentlich nur zwei Spiele erlebt, wo ich richtig, richtig, richtig Schiss hatte. Das war einmal besagtes Spiel in Rostock, wo
dann zwei
Tom Forde mit der Nebeldingsbums und wo es also wirklich ja richtig, richtig Ärger auch im Stadion gab, wo Bänke geflogen sind, wo dann wir mit den Bussen zurück zum Bahnhof gefahren sind und an der Straße der Vater mit dem kleinen Jungen an der Hand oder mit zwei Kindern an der Hand, beide Kinder losließ und den Hitlergruß gemacht hat. Also das war richtig, richtig finster. Und das zweite Spiel war ein Spiel der zweiten Mannschaft in Neumünster, als die damals dort sehr aktive Nazi-Szene da eben aufmarschierte und die Leute, als wir mit den Bussen ankamen, es sind zwei oder drei Busse gefahren mit der zweiten Mannschaft damals, da kamen aus dem Vereinsheim in Neumünster die heimischen Schränke raus und haben mit Flaschen auf Kniehöhe auf uns geworfen und alles. Und das war auch nicht sehr schön. Also das waren so meine zwei bösen Erlebnisse. Ansonsten habe ich eigentlich immer mit in der Masse ist man stark ganz gute Erfahrungen gemacht.
Verstehe.
Ja, aber spannender Text, finde ich auch. Also kann man sich so in der Reichweite oder in dem Ausmaß, wie es da beschrieben wird, heute gar nicht mehr vorstellen, weil einfach die Stadien viel voller und viel sicherer sind.
Ja, und
aber auch in der Haltung nicht, oder? Also ich bin jetzt quasi zugereist, sozusagen, und dementsprechend ja nicht so lange hier schon am Start, wie ihr das alle seid. Aber wenn wir jetzt so Diskussionen führen über was macht den Verein denn aus und so weiter und so fort, und ist man immer tolerant und man hat Respekt und man ist irgendwie im Umgang irgendwie ganz, ganz, ganz okay miteinander und so weiter und so fort. Und das spiegelt sich da jetzt ja nicht direkt wieder.
Nee. Ja?
Also man hat auch bei so Diskussionen irgendwie, also das wird jetzt auch in der Diskussion ja häufiger gesagt, dass wir so ein pazifistischer Verein wären und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal, und deswegen deckt sich das fast wieder mit dem Text von Leuten wie Sven oder anderen, die halt schon seit 25 oder noch mehr Jahren hier hingehen, haben ja halt auch gesagt, die Nazis hätten wir ja nicht pazifistisch aus dem Stadion bekommen.
Genau.
Ja,
genau.
Da hat es dann auch schon mal geklingelt.
Auch linker Freiraum ist erkämpft meistens so. Das ist ist ja so. Wer war das denn? Wie war denn nochmal diese legendäre Nordkurventruppe?
Ja, genau. Die sind auch nicht gegangen, weil man sie freundlich gebeten hat.
Wer hat sie denn nochmal gegangen? Was war das denn nochmal?
Naja, das war schon, also das war auch deutlich vor meiner Zeit, aber das waren halt Leute wie Brooks und Leute, die dann später vielleicht bei der Northside oder so mitschlagende Verbindung waren, die damals
die Northside meinte ich.
Nordkurve da von dem, was damals rechts war am Millerntor, gesäubert haben, in Anführungsstrichen, und die Leute aus dem Stadion geprügelt haben, ja.
Das war immer noch, kann mich da immer noch so an hier Tresenthesen Olli so erinnern, der sagte hier diese ganze Prügeldiskussion, ich verstehe das gar nicht. Ich hatte früher in der Nordkurve meine eigene Halterung für die Vogelschreck. Das war Standard, das war nie damals.
Ja, aber also zu der Zeit war es ja halt auch echt so, dass du noch deutlich mehr Spiele hattest, wo es wirklich schwierig war auswärts. Also heute ist es ja, ich meine,
durch Fans.
Was passiert ja noch? Also in Kaiserslautern passiert ja auch schon nichts mehr.
Das wollte ich gerade nämlich noch sagen. Es gibt ja jetzt Leute, die nicht wissen, dass das, dass die Polizei früher kein Militär war. Also was Ausrüstung angeht und so weiter, ne? Sondern das waren einfach Lederjacken mit Helm ohne Visier. Und das war die Polizei.
Naja, aber also die war halt damals vielleicht auch gar nicht da. Bei dem Spiel in Neumünster, das ist der Standort der Polizeischule, glaube ich, damals gewesen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und da war keine Polizei da, obwohl ganz klar war, St. Pauli fährt da mit drei Bussen hin. Neumünster wird irgendwie seine schlagende Vereinigung aus der rechten Szene da vor Ort haben. Das würde es heute aufgrund der Sicherheitsbesprechungen auch in der Regionalliga so nicht mehr geben. Und dann kommen irgendwann später da so zwei Bühner-Bs und wollen da für Ordnung sorgen. Da ist dann in der Halbzeit ein farbiger Spieler von St. Pauli, ich glaube Mike Pomorin war es, von den Nazis geschlagen worden auf dem Weg zur Kabine. Das ist heute alles absolut unvorstellbar. Aber damals waren das halt schon noch andere Nummern. Und da, wie du sagst, also ich glaube schon, auch heute noch ist irgendwie der Konsens, gegen Nazis ist Gewalt völlig okay. Und auch nicht ausschließlich verteidigend, sondern auch dann selber agierend. Und damals war dieses keine Gewalt, wir sind Fans und keine Hooligans tatsächlich noch ein bisschen verbreiteter und da musste dann so eine Ansage auch mal erfolgen. Also ich glaube, heute würdest du bei dem, was auch aktiv auswärts fährt, deutlich mehr Leute haben, die das so 1:1 unterschreiben. Ohne das jetzt irgendwie Gewalt verherrlichen zu wollen, weil ich glaube, das will auch der Text nicht.
Genau, wir wollen ja sagen, die Reaktion vom offiziellen Vereinsvertreter oder Vereinsangestellten war jetzt nur zu sehen. Wir behalten sie auch für uns. Wenn er nichts sagen will, dazu ist auch okay.
Ja, aber dann können wir ja wunderbar zum zweiten Teil überleiten. Und vielleicht ja auch mit dem Thema tatsächlich beginnen. Ich meine, du bist 72 geboren, das heißt, du bist ja in deiner Fankarriere beim FC Schalke auch mit der Zeit groß geworden. Wie war denn das auf Schalke? Hast du sowas mitbekommen?
Oder? Ja, total, total. Also es gab, da war das so, dass gerade Spiele gegen Köln, Spiele gegen Bochum, gegen Dortmund, die waren schon nicht unerheblich problematisch. Es gab im alten Parkstadion war es so, dass in der Nordkurve war quasi der Schalke-Block, in der Südkurve da habe ich meist gestanden und am quasi Auslaufen der Kurve stand war der Gästeblock, sodass ich quasi mit dem Beginn der Haupttribüne, das hat sich dann, ich weiß gar nicht genau, Ende der 80er, Anfang der 90er, ja, wahrscheinlich eher Anfang der 90er, hat sich die Gelsenszene da halt hingesetzt. Also der Hooligan-Trupp, der da quasi das Sagen hatte. Und da sind halt regelmäßig bei gerade Spielen wie gegen Köln oder gegen Dortmund sind da Leuchtraketen reingeflogen und so weiter und so fort. Und da hat es auch richtig gekracht. Und da war dann noch einmal irgendwie Blocksturm und so weiter und so fort. Also das gehörte da irgendwie mit dazu und da kann ich deine Einschätzung halt teilen. Die Polizei war dann oft auch berittene Polizei, die aber dann quasi ihre Lederjacke anhatten, Helm auf und sonst nix. Und die sind dann halt auch massiv beschossen worden, die Pferde sind beschossen worden und das sorgt natürlich dann, wenn da so 30.000 Leute oder 40.000 Leute aus dem Stadion gehen und auf einmal galoppiert da so ein Pferd mitten durch, nicht unerheblich für Panik. Ne? Und das war schon mitunter beängstigend auswärts. War das halt ähnlich, also auswärts in Dresden oder so, das war halt dann auch nicht so richtig komfortabel. Da haben wir dann auch gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier in der Gruppe, in der wir jetzt halt sind, auch zusammenbleiben irgendwie und am besten erstmal auch ein bisschen die Schnauze halten und nicht hier auf dicke Hose machen.
Du bist, um vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen, in Dortmund aufgewachsen. Wie wird man denn dann Schalke-Fan?
Das sind familiäre Umstände gewesen, weil der eine Teil meiner Familie ist dem Schalke-Lager klar zuzuordnen. Und mein Onkel hat da quasi den Grundstein gelegt, dass ich auch Schalke-Fan geworden bin. Der andere Teil der Familie, zu der meine Mutter gehört, ist klar Anhänger von Borussia Dortmund. Meine Mutter hat auch eine Dauerkarte, auch jetzt noch. Irgendwie, ihr werdet 70 dieses Jahr, muss man auch eigentlich denken.
Aber dein Onkel ist ja nicht der Bruder deiner Mutter, oder?
Das ist klar getrennt. Es gab dann anscheinend auch, als ich das zwischen meinen Eltern irgendwie angebahnt habe, gab es dann von meinem Opa mütterlicherseits auch die Frage, was ist denn das für einer? Irgendwie, ne? Dass er dass er katholisch war, da konnte er punkten irgendwie. Dass er aber dann leider Schalke-Fan war, das hat er nicht so richtig hingehauen. Aber die haben es dann anscheinend trotzdem ganz gut verstanden.
Also deine Mutter mag dich auch noch.
Na, Moment mal, also eigentlich.
Das ist quasi
die falsche Herangehensweise. Ich mag sie noch, denn.
Aber sie hat die älteren Rechte.
Na, Moment, aber sie ist ja auch Mutter, sie hat dann sich auch um uns zu kümmern und so weiter und so fort. Also das muss man dann ja auch nochmal ein bisschen anders sehen. Aber es gab eine Situation, da wäre es fast zum Bruch gekommen. Derby in Schalke, 1-1. Relativ unverdient damals schon, dass es überhaupt 1-1 stand für den BVB. Letzte Minute, Michael Zorc, 2-1. Meine Mutter fällt mir im Hals. Und da war richtig schlechte Stimmung. Also das war tatsächlich Familienkrise danach. Also da haben wir so eine Woche irgendwie richtig, also da war kein Spaß mehr. Und danach sind wir auch seltener zum Fußball gegangen zusammen.
Ja, das ist aber auch ein bisschen, dämlich gewesen.
Kann ich verstehen, ja.
Also nix gegen Frau Pieper, aber das...
ja, da war sie nicht clever, das stimmt. Aber
Übersprungshandlung.
Oder war das Absicht?
Provokation meinst du?
Ja, so ein bisschen...
Das macht sie jetzt gerade. Sie versucht irgendwie unseren ältesten Sohn, dem irgendwie so einen Floh ins Ohr zu setzen, von wegen hier, ich nehme dich mal mit dann zu Borussia und so und dann gucken wir mal. Gut, ich habe mit Kinderentzug gedroht.
Ja, wie alt ist er? Kann man das
fünf
sagen?
Also wird fünf
okay. Ja, gut, das ist halt auch, da entscheidet sich das so ein bisschen. Ne?
Das ist schwierig. Echt, das ist eine ganz knifflige Angelegenheit. Ne? Weil der wird mit St. Pauli groß sozusagen. Das ist auch alles total okay. Aber der ist im Moment noch sehr indifferent, wo das Ganze denn hingehen soll. Findet er Werder mal ganz gut. Dann findet er Schalke. Also wenn er mir einen Gefallen tun will, dann findet er Schalke richtig super. Kommt dann auch manchmal irgendwie um die Ecke und dann, weiß ich, Schalke hatte verloren, ruft er mich an, weil ich unterwegs war zu irgendeinem St. Pauli Spiel und sagt dann, Papa, weißt du, wie Schalke gespielt hat? Ich so, Freundchen, was ist mit dir jetzt gerade los? So, also da müssen wir noch ein bisschen gucken irgendwie, aber wir versuchen, und das ist das große Ziel, wir versuchen dieses Schwarz-Gelb komplett rauszuhalten.
Ja.
Also dass da,
das ist ja auch,
das klappt auch ganz gut.
Die bislang. Mutter der Kinder ist fußballerisch wie?
Eher bei St. Pauli und beim SV Werder Bremen anzusiedeln.
Lustig wäre ja, wenn sie sich überhaupt nicht für Fußball interessiert und ihre ganze Familie einfach für komplett bescheuert hält.
Das könnte so. Man verstehen. Aber ja,
genau. Es ist so ein, sie ist die Schweiz. In der ganzen Angelegenheit.
Genau. Okay, du hast irgendwann den Beruf des Journalisten ergriffen und bist dann aber 2004 bei der Pressestelle des FC Schalke angestellt worden als Redakteur. Und damit sind wir bei der Geschichte, die Sebastian vorher schon mal so ein bisschen angerissen hat. Wie lange kann man dann noch Fan sein und wie viel Ideale verliert man dabei? Und oder wie sehr kratzt das am Mythos? Du hast es vorhin schon teilweise beantwortet.
Ja, also am Ende ist es so... Also das ist ambivalent tatsächlich, ne? Also weil man ist dann halt dabei und man ist dann halt auch drin und ist auch ganz nah dran und kriegt ganz viel mit und so und das bindet irgendwie noch ein bisschen mehr, aber es schreckt dann vielleicht auch ein bisschen ab, weil man dann einfach so ein paar Hintergründe halt weiß und ein bisschen diesen Profifußball dann auch mit Innenleben halt dann mal so sieht und so weiter und so fort und dann auch manchmal denkt irgendwie, wie ich das gerade gesagt habe, über Spieler X, den fand ich super, aber der ist irgendwie jetzt dann doch eher ein Armleuchter. Also ich glaube, Fan bleibt man die ganze Zeit, nur es verändert sich einfach so ein bisschen. Also du bist halt nicht mehr, wie soll ich das sagen, irgendwie. Also das ist wahrscheinlich so, dass du, wenn du verheiratet und geschieden warst, irgendwie denkst du auch nicht mehr an die große Romantik und so weiter und so fort, dann wird das so ein bisschen pragmatischer. Vielleicht.
Weiß nicht, ich war noch nie geschieden, aber also eine Ex-Freundin habe ich. Das kann das schon verstehen. Ich hatte neulich was gelesen über, dass man in seinem Beruf auf jeden Fall auch, man tritt in so eine Rolle rein sozusagen. Und man spielt einen Arbeitnehmer. Also man hat eine professionelle Distanz von seinem Privatleben weg, weißt du? Und wenn Fan sein ist ja was sehr Privates und wenn das in einem professionellen Kontext gesetzt wird, das ist immer schwer.
Vielleicht ist das ja so ein. Aber ja, vielleicht ist das auch. Also dass man da tatsächlich irgendwie dann wird das, was man sonst als Hobby irgendwie verfolgt hat, wirkt sich dann ja direkt aus. Ne? Also wenn wir jetzt das letzte Jahr sehen hier bei uns, wären wir abgestiegen, hätte sich das bei mir auch direkt ausgewirkt, weil da nicht klar gewesen wäre, also ich hatte zwar einen Vertrag für die dritte Liga, aber was ist mit meinen Kollegen, werden die irgendwie weiter beschäftigt? Es hätte sich monetär,
darfst du die GoPro behalten?
Es hätte sich bei mir monetär auf jeden Fall bemerkbar gemacht und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich alles Punkte, wo man dann dieses Fan-Sein, also es bekommt dann quasi eine etwas andere Dimension.
Ja, bedingungslos halt, geht nicht mehr.
Weil es mich dann halt irgendwie, ne, und dann kann ich jetzt schlecht sagen irgendwie, ach scheiß drauf, dann spielen wir halt dritte Liga. Sondern scheiß drauf hieß dann auch, scheiß drauf, dann müssen wir mal gucken, wie wir hier den ganzen Laden am Laufen halten. Ne?
Ja. Du hast es ja 7 Jahre lang bei Schalke dann in der Arbeit auch ausgehalten, bist dann 2011 zum FC St. Pauli gewechselt. War das einer der Gründe? Wolltest du wieder mehr Fan sein? Oder?
Nee, gar nicht. Also am Ende des Tages war das bei Schalke eine zum Schluss relativ schwierige Phase. Wir hatten Felix Magath als Trainer, der hatte einen Pressesprecher mitgebracht damals und sportlich lief es echt nicht so richtig gut. Die sind zwar in Champions League Halbfinale gekommen und haben den Pokal gewonnen, aber werden in der Liga, waren sie glaube ich am Ende 13. oder so und war lange Zeit wirklich, wirklich sehr eng. Da war es dann irgendwann vielleicht mal an der Zeit zu sagen, okay, irgendwie was anderes wäre vielleicht mal ganz gut. Weil das schon eine sehr, weiß nicht, wann ist das halt auch, ne, wenn man da alles fährt mit internationalen Spielen und so weiter, ist man dann halt auch ruckzuck bei 40, 50 Spielen halt im Jahr. Und das ist dann eben halt auch ein relativ großer Aufwand, den man betreibt. Bei mir war aber schlussendlich das Entscheidende ein privater Grund. Und das ist halt irgendwie, Matti wird jetzt 5, wenn man dann ganz keck zurückrechnet, kann man sagen, dass er 2011 geboren wurde und wir uns dann halt irgendwie entscheiden mussten, wie machen wir das denn eigentlich? Und da meine Partnerin halt auch aus dem Ruhrgebiet kommt und gesagt hat, sie will aus Hamburg nicht weg, waren mir jetzt dann, und mir war Hamburg jetzt als Option auch nicht so
das ist so ja eine, richtig so Schwein gehabt.
Vollkatastrophe.
Das ist ja, von deinen Jobs gibt's 50 in der ganzen Bundesrepublik überhaupt, so hauptamtliche Kommunikationsleiter im Fußballbereich?
Vielleicht, ja.
Und also, dann suchst du dir eine Stadt aus und dann ist da auch noch ein Fußballverein.
Das war tatsächlich, also es war tatsächlich eine glückliche, ohne Scheiß, das war also eine glückliche Fügung tatsächlich, weil ich hatte mit jemandem gesprochen, der wiederum Bernd Spies kannte. Ich wusste aber nicht, dass der Bernd Spies kannte, also ich hatte mit dem gesprochen und also so ein wegen Jobsachen, der hat meine Sachen weitergegeben, auf einmal ruft Bernd an und sagt so, du überlegen jetzt, das war noch zu Erstliga-Zeiten irgendwie, Februar 2011, da sah noch alles so aus, als ob man drin bleibt und es war irgendwie, das Derby war noch nicht gewonnen und so weiter und so fort und dann meinte du, wir würden ganz gerne bei uns das nochmal ein bisschen breiter aufstellen und könntest dir nicht vorstellen und so weiter und so weiter. Und dann hatte ich mit Christian Bönig dann kurz drauf ein Gespräch, das passte dann irgendwie alles und dann ging das ruckzuck und dann habe ich irgendwie Ende März den Vertrag unterschrieben und war dann natürlich etwas bedröppelt, als es dann in die zweite Liga ging, aber das war so zum Reinkommen, also zum in den Verein reinkommen, zum Ankommen hier in der Stadt, war das echt okay. Also das war wirklich, das hat mir echt ganz gut getan und die ersten 2 Jahre waren für mich dann schon ein ganz guter Einstieg, um hier diesen Verein dann auch kennenzulernen, ich will nicht sagen zu verstehen, weil das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, bis das dann soweit ist. Aber um zumindest mal einen Eindruck zu bekommen, was ist denn hier eigentlich los? Also wer ist mit wem und welche Gruppen gibt's und welche Anspruchsgruppen gibt's und welche Rolle spielt quasi die Geschäftsstelle, welche die AFM, welche der Fanladen und so weiter und so weiter irgendwie. Und dafür war das ganz gut.
Ah, weil Wilko das gerade angesprochen hat, wie ist denn das? Haben Vereine wie, keine Ahnung, Sandhausen oder Heidenheim überhaupt hauptamtliche Vollzeitpresse?
Also es gibt Lizenzauflagen sozusagen und da ist unter anderem auch ein Medienverantwortlicher daran vorgesehen. Mhm. Also ob das jetzt dann einer ist, der alles macht oder ob das dann irgendwie wie bei uns jetzt 5 Leute sind oder wie bei Schalke mittlerweile haben die in der Medienabteilung glaube ich 18 Leute.
Mit dem Internet ist die Sache halt auch ziemlich kompliziert geworden.
Ja, und es wird ja nicht, also es wird ja nicht weniger, ne? Also das ist ja, es wird ja alles schneller und wenn du es bei uns jetzt halt siehst, früher war es so, ich habe von 92 an habe eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur und habe dann aber parallel bei einer Zeitung gearbeitet. So, und da war halt der
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Ganz klassischer Bankkaufmann.
Ach, ja.
Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?
Der einzige Verein, der rechnen kann.
Naja, klappt nicht ganz so gut irgendwie, aber egal. und habe parallel dann irgendwie bei einer Regionalzeitung in Dortmund gearbeitet und der Typ, der den BVB gemacht hat, der hat dann manchmal so, ach komm, mach ich morgen. Ne, hab die Geschichte im Sack, mache ich für morgen, habe ich schon mal auf Halt, ist kein Problem. Hast du jetzt ja gar keine Möglichkeit mehr zu. Weil irgendeiner hat das dann doch schon mal und dann wird über Twitter, über Facebook, über alle sozialen Medien irgendwie, so schnell kannst du ja nicht gucken. Und so verändert sich natürlich dann halt auch die Medienlandschaft. Ne? Also wenn man die Digitalisierung jetzt quasi nimmt, von 92, als ich angefangen habe bis jetzt, da war das mit diesem Internet noch gar nicht so. Ne? Da,
ja, Facebook ist 2011 erst groß geworden in Deutschland.
So, ja. Das muss man dann halt sehen, ne? Genau.
Warst du denn inhaltlich, ich will nicht sagen vorbereitet, aber zumindest gefasst auf das, was dich hier beim Verein dann ja erwartet hat? Also hast du das mit dem, was du eben sagst, diese ganzen Interessengruppen, hast du dir das so vorstellen können? Ist das bei Schalke ähnlich oder war das hier für dich wirklich überraschend auch? Ohne jetzt das zu werten.
Also auf Schalke ist es sicherlich anders. Die sind auch, was die Fanszene angeht, gut strukturiert und so. Die haben einen Schalker Fanclubverband, der quasi als Dachorganisation für alle organisierten Fanclubs da ist und so weiter und so fort. Also das ist auch mit so verschiedenen Bezirken und so, das ist da ganz gut gelöst.
Schalke ist doch nur ein Bezirk. Ich verstehe.
Ganz kurz.
Wenn ich das von, ja, ich habe vom Ruhrgebiet auch, Entschuldigung. Erzähl einfach zu Ende. Kannst
mir Meinung also kann. Am Ende ist es dahingehend, also der Kernunterschied ist, auf Schalke zählt das Wochenende. Wenn da gewonnen wird, ist erstmal alles gut. Hier zählt das Wochenende auch, aber die ganze Woche trotzdem. Also in Schalke sind die auch alle, die brennen total für den Verein und da sind ganz viel mehr Leute beim Training als hier und die sind irgendwie da auch sehr fanat und fanatisch. Aber da geht's mehr oder weniger zu 98% nur um den Sport. Nur um das, was auf dem Rasen passiert, ob der trifft oder nicht, ob der Abwehrspieler das macht, ob der Torwart hält oder nicht, das sind da die drängenden Themen. Da wird nicht drüber, also nicht großartig drüber diskutiert, ob Gazprom da jetzt Hauptsponsor ist oder nicht. Da gab es zwar so ein bisschen, ja, ist irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite wurde aber auch gesagt, komm, scheiß drauf, die geben uns richtig Geld irgendwie, das läuft jetzt hier weiter und dann werden wir dann vielleicht mal Meister irgendwann. So. Ja, also da sind so etwas andere Motive drin. Und da bin ich ganz ehrlich, ich war so ein bisschen vorbereitet, sage ich jetzt mal, weil ich halt quasi seit 2007 regelmäßiger in Hamburg war und auch das ein oder andere Spiel hier gesehen habe und so. Und so dass mir das nicht alles total fremd war. Auch die politische Orientierung war mir natürlich nicht fremd und so. Und ich habe mich da auch sicherlich ein bisschen vorbereitet auf den ganzen Krempel, um nicht total kalt reinzukommen. Aber die Verästelung, die bestehenden Gräben, die man dann irgendwie angefangen hat zuzuschütten, die es aber trotzdem gegeben hat, die verschiedenen Gremien, wer alles mitspricht, wer aber auch alles in allen Gremien sitzt, da mal hinzukommen, dass man halt dann irgendwie hier Leute halt hat, die gefühlt die auf jeder Veranstaltung begegnen, weil die halt immer da sind und überall irgendwie Sachen mitmachen. Das ist natürlich was ich dann irgendwie über die Zeit dann erst so richtig mitbekommen habe. Und aber das ist auch ein normaler Prozess. Ich bin aber auch ganz froh darüber, weil das einem zumindest eine Zeit lang so ein bisschen noch das Glück gegeben hat, so ein bisschen einen Außenblick zu haben. Also, dass man sich natürlich dem Verein immer mehr annähert, aber trotzdem noch so eine Außenperspektive zu haben. Und da war es für mich auch ganz gut, vielleicht einen Verein schon mal erlebt zu haben, mit all den Dingen, die so in Gremien passieren und mit all den Dingen, die auf so JHVs passieren und so weiter und so fort. Aber dass man da einfach mal ein Gefühl hat, wie ist so Vereinsleben? Was gibt's da für verschiedene Gruppierungen, Strömungen und sonstige Dinge? Und da muss ich jetzt sagen, wie gesagt, da war ich ganz froh, dass ich die 2 Jahre so als Stellvertreter hier so ein bisschen in zweiter Reihe mir viele Sachen angucken konnte, in viele Dinge aber auch schon einbezogen worden bin und so weiter, gerade was so Kommunikation, Präsidium angeht und so. Und das war ein ganz guter Einstieg.
Genau, und dann bist du 2013 ist Christian Bönig, der damals Leitung Medien war, eben Teammanager geworden, ausschließlich nur noch. Das hat er bis dahin nebenbei gemacht. Oder auch gemacht, wie auch immer, und dann bist du eben in die Position gekommen.
Genau.
Ich habe Interviews mit dir gelesen, als du noch bei Schalke warst. Mhm. Da stand drin, die haben 3000 Anfragen pro Jahr, was Interviewtermine anbelangt. Ist das hier vergleichbar? Ist das im letzten Jahr mehr geworden, weniger?
Es ist so ein bisschen Also es ist am Ende, jetzt kommst du nämlich mit dem Kopfrechnen und so, und dann hast du mich jetzt gerade schön in die Pflicht genommen.
10 am Tag sind das. Mittwoch, ja, wenn man, nee, ja, die muss man abrechnen, die, ja, Sonntage rechnest du weg.
Wir haben jetzt, das ist so ein bisschen anders strukturiert. Also bei Schalke war das halt so, zum Schluss wurde ein Spieler pro Tag den Medien hingestellt und der Rest wurde quasi über Anfragen geregelt. Also 1:1 Interviews waren da deutlich mehr angefragt, als diese Sache hier, wir stellen jetzt einen Spieler hin und so weiter und so fort. Hier bei uns ist es ja so, dass wir den Journalisten ermöglichen, nach dem Training nahezu mit allen Spielern ein Interview führen zu können. Da sind so, sag ich jetzt mal, zwischen 2 und 5 am Tag. Wenn man da halt denkt, okay, 4 Tage die Woche ist Training öffentlich, ist man dann bei 20, das mal 50 Wochen oder, obwohl sind ja nicht ganz irgendwie, so kann man sich das ja hochrechnen, wie viel das jetzt gerade so bei uns sind, plus dann noch Dinge, die noch reinkommen. Also es ist, in der Anzahl sind wir wahrscheinlich ein ganzes Stück geringer, aber ich finde, für einen Zweitligisten ist das schon eine ganz stattliche Zahl an Terminen, die wir da belegen.
In dem gleichen Interview hast du auch gesagt, du machst ungefähr 80% PR-Arbeit und nur noch 20%, ja, Journalismus oder selber schreiben, was du natürlich auch damals schon in der Aufgabenstellung, glaube ich, intern bei Schalke, hattest du so den Weg gewählt und andere hatten vielleicht eine andere Zugang.
Genau.
Ist das hier auch so? Verstehst du dich eher als PR-Arbeiter?
Also am Ende ist es ja bei Schalke so gewesen, dass ich in der letzten Zeit, auch als dieses Interview geführt worden ist, habe ich mich ausschließlich darum gekümmert, alle Medienthemen rund um die Mannschaft zu regeln. Und da habe ich halt dann zwar journalistisch denken müssen, aber nicht mehr journalistisch gearbeitet großartig, weil ich habe Interviews vorbereitet, Interviews redigiert auch und mit den Jungs dann besprochen, aber ich habe fast keine Texte mehr geschrieben oder irgendwelche Sachen recherchiert, sondern es ging halt nur noch darum, da die Sachen zu organisieren und zu regeln. Und jetzt ist es halt so, das hat sich jetzt durch die Aufgabe natürlich schon so ein bisschen angepasst, weil ich jetzt halt schon einige Sachen natürlich wieder selber schreibe und deutlich mehr journalistisch arbeite, als ich das bei Schalke gemacht habe. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wie fasst man jetzt PR? Weißt du, also wo zieht man dann die Grenze? Also ich würde sagen, das hat sich angepasst. Ich kann es jetzt, wenn du eine Prozentzahl wissen willst, kann ich es nicht beziffern. Irgendwie, ich sehe quasi aber meine Aufgabe darin, dass wir es hinbekommen sollten, dass der Verein einen guten öffentlichen Auftritt hat, dass eine gute und auch nachvollziehbare interne und externe Kommunikation besteht. Und dass wir darüber dann, und dann wird es ja dann auch PR-Thema, irgendwie sozusagen das Image des Vereins natürlich verbessern. Das sind so die übergeordneten Dinge, die wir versuchen da irgendwie umzusetzen. Mit vielen.
Der Übersteiger hat 2009, also vor deiner Zeit, ein Interview mit Christian Bönig gemacht. Da hat er die... Ja, dann auch, wurde dann später auch die Überschrift. Ich würde gerne vor den gläsernen Verein den eisernen Vorhang ziehen. Fand ich damals ein bisschen schwierig, den Satz. Muss man vielleicht auch ein bisschen einordnen, weil zu der Zeit war es eben so, dass eigentlich alles, was irgendwie intern beim Verein passierte, am nächsten Tag in einer der drei großen über den FC St. Pauli schreibenden Zeitungen stand. Und inzwischen hat das ungefähr zu der Zeit angefangen, dass das eben nicht mehr passierte, dass die Sachen tatsächlich eher intern behandelt wurden. Es hatte aus meiner Wahrnehmung zumindest auch viel mit Neuaufteilung im Aufsichtsrat zu tun, wo man gerne so den Maulwurf in Anführungsstrichen dann auch vermutete. Trotzdem fand ich den Satz damals bemerkenswert, weil es halt doch irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, ich will hier, ja, einen eisernen Vorhang ist für mich negativ behaftet. Inzwischen ist es ja, wenn man sich mal so anschaut in der Außendarstellung, der Verein hat die absolute Deutungshoheit. Es ist ganz häufig so, dass Texte in Zeitungen, vielleicht nicht bei den dreien, die das hauptamtlich über St. Pauli machen, aber zumindest bei kleineren Seiten oder Sachen wie Sport1, Sportal etc., die übernehmen teilweise 1:1 die Pressemitteilung nur noch. Da kommt kaum noch was Eigenes. Ist das etwas, was man damit auch erreicht, dass man den Verein nach außen hin gläsern darstellt, er aber eben doch alles selber kontrolliert?
Am Ende ist ja die Frage, was wir erreichen wollen. Und jetzt spätestens mit dem neuen Präsidium ist ja auch eine Forderung nach Transparenz gefragt, die jetzt nach innen, wie ich finde, extrem gut funktioniert. Und diese Transparenz ist natürlich auch ein großer Vertrauensvorschuss sozusagen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese ganzen großen Themen wie Under Armour oder so sehen, wie das quasi in verschiedenen Gremien auch diskutiert worden ist und wie früh man die Leute auch mit ins Boot genommen hat, losgelöst davon, ob jetzt die Entscheidung gefallen ist oder man auf dem Weg dahin war oder halt nicht, aber man hat zumindest sehr früh mal angezeigt, hier, pass auf, das und das und das, damit haben wir uns auseinandergesetzt, das und das und das sind die Punkte, die dafür sprechen, das spricht vielleicht dagegen und so weiter und so fort, dann ist es ja und es ist ja nichts rausgekommen in dem Kontext. Also, dass man sagen kann, okay, wir geben euch das Vertrauen und beziehen euch mit ein und kriegen quasi auch das Vertrauen zurückgezahlt, indem das halt quasi in diesem St. Pauli internen Kreis dann schlussendlich auch bleibt. Und ich glaube, das ist halt ein wirklich großer Gewinn für einen Verein, wenn sowas so funktioniert, weil es bei Berichterstattungen ja häufig dazu führen kann, irgendwie den Schuldigen zu suchen. Wo kommt denn das raus? Weil du gerade sagtest, irgendwie der Aufsichtsrat, möglicherweise der Maulwurf und so weiter und so fort. Und das hat halt immer, das kann halt immer dazu führen, dass es dann halt auch so zu Spaltungen kommt, sei es zwischen den Gremien, zwischen den operativ handelnde Personen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für einen Verein nie gut. Also das Beste ist natürlich, wenn ein Verein es hinbekommt, wirklich geschlossen aufzutreten, wenn die es hinbekommen, gerade bei den wichtigen Themen mit einer Stimme zu sprechen, wenn auch klar ist, wer spricht zu welchem Thema. Dass nicht jeder irgendwie Hinz und Kunst dann nochmal hier nochmal was sagen kann und da nochmal was sagen kann und so. Und dann glaube ich, ist man auf einem ganz guten Weg, wenn man das so hinbekommt. Und ich finde halt, dass wir, da muss man ja immer sehen, wen man dann im ersten Schritt verpflichtet ist. Und das ist hier im Verein die Mitgliedschaft. Ja. Wenn man denen gegenüber eine transparente Kommunikation hat, finde ich das richtig gut, wenn man das hinbekommt. Wir sind jetzt aber dann auf der anderen Seite, können wir uns jetzt aber auch nicht so sehen. Das ist vielleicht mal eine Zukunftsvision, die man haben kann. Aber wir können uns im Moment halt noch nicht gänzlich unabhängig machen von Medien. Ne? Das wäre vielleicht was, das versuchen ja ganz viele Vereine. Wenn man jetzt zum Beispiel bei den Bayern guckt, irgendwie, die machen eine Verpflichtung von Martinez komplett nur über FCB-TV. Da kommt kein anderes Kamerateam hin, da kommt kein anderer Journalist hin, sondern nur das klubeigene Fernsehen. Und nur die Leute, die das abonniert haben oder dann abonnieren, kriegen halt auch die Bilder zu sehen. So machen sie sich ja unabhängig quasi von der weiteren Berichterstattung, weil sie exklusiven Content haben. Und das ist natürlich, das stärkt dann natürlich nochmal so einen Verein auch in der Außenwahrnehmung, weil man dann eben, deswegen sind die Leute bei Sky halt auch genervt mitunter von den Club-TVs, weil die halt sagen, wir zahlen hier richtig viel Geld und wollen exklusiven Content haben, den kriegen wir aber dann bei FCB-TV oder bei BVB Total oder bei Schalke-TV halt zu sehen. Und das ist dann halt schwierig. Stärkt aber auf der anderen Seite die Position der Vereine. Und das ist ja also für einen Verein ist es doch, also ich finde das jetzt, das klang gerade so ein bisschen negativ, die nehmen das dann nur noch quasi, was der Verein halt liefert, ist für einen Verein aber ehrlich gesagt ganz gut.
Ja, ja, klar. Als Verein würde ich das auch gut finden.
Sind wir hier aber nicht gewohnt.
Was ich mich gerade noch gefragt habe in dem Kontext mit jetzt FCB-TV, BVB-Total und so, das ist ja eine Diskussion, die in den letzten, Gott, 2-3 Jahren immer mal wieder geführt wurde oder auch immer mal wieder so ein bisschen im Fokus ist im Sinne von, wie gut ist es eigentlich, dass damit so eine gewisse journalistische Unabhängigkeit, die man ja außenstehenden Journalisten unterstellt, schwieriger gemacht wird, weil die Vereine es halt für sich behalten und dann in ihrem eigenen Kosmos sozusagen Kommunikation betreiben, die dann halt nach außen geschickt wird. Gibt's da denn beim FC St. Pauli irgendwie Planspiele, St. Pauli TV da aufzubauen oder auszubauen, stärker noch in Richtung eine Plattform, die da Exklusivität auch anbietet, oder
Also am Ende, da greife ich dem wahrscheinlich so ein bisschen vor, wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, also wir planen derzeit den Relaunch unserer Website und wir haben da quasi so das Gedankenspiel, dass die Website nicht mehr eine klassische Website ist, sondern dass es mehr eine Plattform wird. Eine Plattform für St. Pauli-Fans, die sich halt über den Verein informieren wollen. Und der Idealfall wäre, wenn das quasi der zentrale Anlaufpunkt für alle St. Pauli-Fans werden könnte. Was natürlich nicht nur darüber funktioniert, dass wir als Verein irgendwie Content generieren, sondern auf dieser Plattform sollen halt auch Medien stattfinden, dass man also sagt, okay, hier der Mob-Artikel ist da möglicherweise zu finden. Da sollen aber auch Fans stattfinden. Hier Millanton-Podcast könnte da eingebunden werden. AFM-Radio könnte da nochmal exponierter eingebunden werden. Möglicherweise können verschiedene Blogs, die es rund um unseren Verein gibt, könnten damit eingebunden werden. Und so wollen wir quasi da eine Plattform schaffen, die als zentrale Anlaufstelle für St. Pauli-Fans zu sehen ist. Und wenn das gelänge, wäre man dann ja schon so ein bisschen, dann würden die Leute halt nicht mehr irgendwo anders hingehen, sondern dahin kommen. Ja, und dann hätte man ja schon so ein bisschen sich ein Stück weit unabhängig gemacht. Und das ist ja auch so ein Ziel, was der Verein exemplarisch jetzt an dem Rückkauf der Merchandising-Rechte halt perspektivisch auch hat, sich mehr und mehr unabhängig zu machen von verschiedenen Dingen. Und sicherlich ist es dann irgendwann auch mal ein Ziel, sich vielleicht von anderen Medien unabhängiger zu machen. Ganz unabhängig wird nicht klappen, aber unabhängiger zu machen. Und dazu, um da auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dazu wird natürlich auch wird es halt auch notwendig werden, dass auf dieser neuen Plattform größerer Bewegtbild-Content angeboten wird. Was dann eben zwangsläufig dazu führt, dass wir jetzt die St. Pauli TV dann nochmal ausbauen werden.
Vielleicht daran anschließend, auch wenn es so mehr ein bisschen um die lizenzrechtliche Geschichte geht, eine Frage von Twitter-User Rikscha Andy. Wie realistisch ist es, dass man im St. Pauli TV irgendwann Live-Spiele unseres magischen FC sehen kann? Wird an solchen Lösungen gearbeitet und hat die DFL, DFB überhaupt ein Interesse daran? Stichwort Einzelspiel, Verein, Vermarktung.
Das ist ja gerade die oder ein Teil der Diskussion. Sowas wäre ja nur vorstellbar, wenn jeder Verein sich komplett einzeln vermarkten könnte, was aber dann quasi nicht dem Solidaritätsgedanken entsprechen würde, den wir gerade hier als FC St. Pauli auch weiter behalten wollen. Von daher wird es das sicherlich jetzt kurzfristig nicht geben, ne? Weil dann werden die Leute von Sky auch sagen,
finden wir jetzt irgendwie. Gucken wir es auch im Internet.
Gucken wir dann bei St. Pauli TV mal die Spiele und machen das dann halt nicht mehr selber oder so. Also
wie ist das bei Testspielen? Weil ihr habt es jetzt ja im Trainingslager gerade dann auch häufiger mal gemacht. Da ist dann meistens der Anbieter vor Ort in der Türkei irgendwie ein anderer, der das dann schon liefert und dann dürft ihr es halt auf St. Pauli TV auch meistens sogar, glaube ich, für Nicht-Abonnenten kostenlos zeigen. Ist das bei Heimspielen auch mal eine Möglichkeit oder ist das lizenzrechtlich auch nicht möglich?
Also alles, was Bundesliga-Betrieb ist, fällt halt quasi unter den unter
diesen Lizenzspielmantel. Ja, aber Testspiele zu Hause?
Testspiele zu Hause ist mit einer gewissen Ambivalenz natürlich verbunden. Wir wollen ja, wenn es geht, relativ viele Leute dann auch ins Stadion bekommen. Mhm. Wenn wir aber sagen, ach, wisst ihr was hier, Livestream kostenlos für alle, entziehst du dir natürlich dann sicherlich auch ein gewisses Klientel, was dann gerade im Januar beim letzten Test vor dem Rückrundenstart, die dann sagen, boah, ey, ganz ehrlich, jetzt hier bei Dauerregen und 4 Grad, dann bleib ich lieber zu Hause und guck auf der Couch und so. Also das sind dann immer so Überlegungen. Also die gibt es, die Überlegungen, aber wir würden dann doch lieber bei diesen Spielen erstmal noch ein volles Stadion haben oder halt mehr Leute halt im Stadion.
Okay, vielleicht daran anschließend gleich die nächste Frage, weil sie mit Fernsehen auch im weitesten Sinne zu tun hat, von Matten. Hat die Kooperation mit RTL schon etwas auf den Weg gebracht? Wird momentan ein Film über den FC St. Pauli gedreht? Wenn ja, worüber? Da müssen wir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Was für ein Vertrag ist das? Weil RTL in dem Sinne ist ja nicht RTL.
Genau, also es gibt einen Vertrag mit einer RTL-Tochter. Da geht es darum, dass sie uns beim Thema Lizenzvergabe, was Merchandising-Rechte und so weiter, was Merchandising-Artikel angeht, helfen sollen. Der Hintergedanke bei dieser Sache war, sich auf einem Feld, wo man selber keine Ahnung von hat, weil wir konnten seit, ich weiß gar nicht genau, seit letztem Jahr, Januar, glaube ich, können wir selber Lizenzen vergeben als Verein. Was nicht über Absolut läuft, sondern dass wir als Verein sagen können, wir können hier Lizenzvergaben machen. Haben aber von diesem Geschäft keine Ahnung, so im klassischen Sinn. Und deswegen war die Überlegung damals, glaube ich, von Michael Neske, sich einen Partner zu suchen, der genau dieses Thema halt kann, weil das sein Kerngeschäft ist. So, jetzt haben wir, das geht dann um so Sachen, wie gestaltet man Verträge und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt quasi, ich glaube, seit einem Jahr läuft das. Und da haben wir uns ein paar Sachen angucken können und abgucken können. Und wir sind jetzt in Gesprächen, der Vertrag läuft jetzt, glaube ich, im August aus, sind da im Dialog, ob das Sinn macht, das weiterzuführen oder eben nicht. Was jetzt quasi aktuell als Ergebnis sozusagen rauskommt, ist, dass es jetzt bald, ich glaube, jetzt laufen mir die Gespräche, was jetzt eben zu Weihnachten dann verkauft wird, dass es ein St. Pauli-Tipkick-Spiel
gibt. Geil!
Also so eine St. Pauli-Edition dafür.
Super.
Ja, und es gibt Überlegungen, ob es irgendwann auch mal einen St. Pauli-Kicker gibt, irgendwie, den man dann irgendwie auch kaufen kann.
Okay. Aber sind die denn dann auch schuld an solchen Sachen wie diesem Krabbensalat?
Nee.
Ach so.
Da sind die Krabben schuld in erster Linie.
Als dieser RTL Interactive, ist glaube ich der Name der Tochter, Deal rauskam, habe ich mal wild rumspekuliert und ein bisschen recherchiert und die machen ja auch relativ viel oder haben viel, auch was so Internet-TV angeht, gemacht. Da gibt's aber keine Connection zwischen dem Verein und denen.
Da ging es wirklich nur um diese Lizenzsachen und da halt irgendwie jemand zu haben, der Know-how hat. Weil zu dem Zeitpunkt, das ist ja auch ein Kerngeschäft von Absolut sozusagen, diese Lizenzvergabe. Aber zu dem Zeitpunkt, als für uns relevant war, sich mit dem Thema zu beschäftigen, war Absolut quasi noch ein Closed Shop für uns. Ne? Da waren wir im Rechtsstreit mit denen, da konnten die hätten jetzt nicht gesagt, ja klar, kein Problem, guckt euch alles an, was wir haben. Und so, ne? Das hat sich jetzt natürlich durch die Situation, dass wir zurückgekauft haben, geändert. Und die bringen jetzt natürlich auch ihr Know-how mit ein.
Okay. Wir haben auch, ich bringe die Frage einfach mal jetzt an der Stelle, eine Frage von Markus Bark bekommen, auf Twitter unter Artus69 unterwegs oder auch als Reporter vor Ort von der Sportschau. Ob du je einen besseren Stürmer als Harry Brasse vom SC Husenkohl gesehen hat? Da musst du vielleicht mal ein bisschen uns aufklären, wer zur Hölle ist das?
Also ich kann erstmal sagen, klares Nein. Ne? Klares Nein, weil Harry Brasse ist eine Ikone des Dortmunder Amateursports, ja, beheimatet beim SC Husenkohl, der zu Zeit von Harry Brasse in der Bezirksliga, glaube ich, gespielt hat. Und man muss ja wahrscheinlich so ein bisschen ausholen. Markus Bark ist ein Journalist, der im Ruhrgebiet halt arbeitet und den ich schon ganz lange kenne und der halt selber auch beim SC Husenkohl gespielt hat. Und das ist sozusagen sein Heimatverein und wir hatten da schon ein paar Mal hin und her gemailt und immer wenn dann diese Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft stattfindet, irgendwie jetzt glaube ich zum 26. Mal oder so, keine Ahnung, werden halt Erinnerungen wach an meine Zeit, als ich darüber quasi als Journalist berichtet habe und es dann solche Sachen gab wie 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, alle Brasse irgendwie und er ist allerdings nur Zweiter in der ewigen Torschützenliste dieser Meisterschaft mit 128 Toren oder so. Also der Typ ist einfach, wie sagt man dazu? Wenn du den siehst, dann weißt du, der passt genau hin. Der ist irgendwie, der hatte konsequent Fokuhila, Oberlippenbart, alles am Start irgendwie, hat das konsequent durchgezogen, hat die Dinger reingehauen, hat sich wenig bewegt irgendwie, war wie man jetzt neudeutsch sagt, in der Box eiskalt und so.
Instinktfußballer.
Und so, also der hat vieles richtig gemacht.
Okay, dann haben wir das an der Stelle auch abgehandelt. Ja. Kommen wir zurück zum ernsthaften Fußball. Wir haben ja schon gesagt, die Zusammenarbeit mit Medien hat sich sicherlich auch geändert. Du hast das mit den Sky-Verträgen vorhin schon kurz skizziert, wie viele Spiele abgestellt werden müssen pro Spiel etc. Das ist ja schon insgesamt für einen Fußballprofi eine gänzlich andere Zeit, als es noch vor 10 Jahren war. Wann beginnt denn der Verein, die Spieler auf sowas vorzubereiten? Fängt das schon im U17, U19 Bereich an oder macht ihr regelmäßige Termine für
sowas? Also es ist tatsächlich ganz interessant, weil ich habe vor, ich glaube vor einer Woche oder vor 10 Tagen mich mit Klaus Theister getroffen und wir haben genau darüber gesprochen. Also wir haben das bisher, haben wir das noch nicht gemacht, aber es ist geplant, dass wir, ich muss mal gucken, ich glaube ab U15, U17, U19, U23 quasi auch natürlich immer abgestuft so eine Art Medienschulung geben, die aber bei dem einen gänzlich anders aussieht als bei dem anderen. Also ich mache mit den Profis immer während der Sommervorbereitung machen wir eine Medienschulung, wo denen halt gewisse, da geht's dann mehr um Spielregeln, um Dinge, die den Verein auch betreffen, Klamotten, die sie besser vielleicht nicht tragen, und Äußerungen, die sie vielleicht besser nicht machen, immer auch an Beispielen und sowas Ähnliches in natürlich dann abgeschwächter Form würden wir dann eben auch den Jugendspielern halt mitgeben wollen. Da geht's aber dann bei so U15 oder U16 Spielern geht's dann eher darum, was ist denn das mit diesem Facebook? Was ist denn das mit diesen sozialen Medien? Was können die denn und was machen die denn? Und das ist doch sicherlich kein Problem, wenn ich da einfach mal ein Bild drauf stelle. Doch ist es schon, weil es da immer Urheberrechte gibt und so weiter und so fort. Was habe ich denn für Einstellungen eigentlich bei Facebook? Wie privat bin ich denn da eigentlich und so weiter und so fort? Also es sind eher solche Themen, die dann natürlich, je älter die Jungs werden, je talentierter sie vielleicht sind, dann auch eine Relevanz bekommen, weil man sich sicher sein kann, wenn ein U-Nationalspieler bei uns einen Facebook-Auftritt hat, dann wird sicherlich auch vom DFB mal jemand drauf gucken. Und mal sagen, wie präsentiert sich der Typ denn da? Macht er da auf dicke Hose? Was postet denn der für Bilder? Was postet der überhaupt da? Und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, wo man die Leute mal so ein bisschen ja vielleicht darauf vorbereiten muss, was da Sinn macht und was vielleicht keinen Sinn macht, wo sie sich vielleicht dann am Ende selber irgendwie in eins Nest legen. Und da habe ich, wie gesagt, jetzt vor 10 Tagen, glaube ich, mit Klaus gesprochen. Und da sind wir jetzt dabei, was zu entwickeln, was dann hoffentlich im Laufe dieses Jahres dann das erste Mal auch umgesetzt werden kann.
Wenn du sagst, mit den Profis redet ihr über so Sachen wie, welche Klamotten nicht zu tragen sind besser oder so, geht's da eher um Sponsorengeschichten oder tatsächlich auch so politische Sachen, die hier
relevant werden können? Ja, wir hatten, also, kann ich ja erzählen, ich kriegte Das Beispiel, was ich jetzt erzähle, ist auf verschiedenen Ebenen ganz interessant. Also es gab ein privates Bild von Marcel Halstenberg. Da hat er einen Pullover an von der Marke Boy. Die sieht so aus, dass quasi das englische Wort Boy in Großbuchstaben drauf gedruckt ist und über dem O steht ein Adler, der dem Reichsadler relativ ähnlich sieht. Und das ganze Konstrukt, wenn du dir das Hakenkreuz reindenkst, hätte ein tipptopp NSDAP-Parteiabzeichen sein können. So, erste Ebene, privates Bild von Marcel Halstenberg, welches ich aber nicht von Marcel Halstenberg bekommen habe, sondern hier über die Fanszene irgendwie, landete dann bei mir, heißt, was irgendwo im Internet rumläuft und rumfliegt, wird irgendwann auch an die Öffentlichkeit kommen. Heißt also, bitte vorsichtig sein, wo ihr was postet, was ihr überhaupt postet. Und die zweite Ebene ist, ihr müsst ein Bewusstsein dafür haben, für was für einen Verein ihr spielt, was hier für Werte vertreten werden und womit ihr möglicherweise anstoßt und aneckt. Wenn wir jetzt irgendwie ein T-Shirt haben mit einer nackten Frau drauf, wo man relativ klar sieht, das ist ein sexistisches Motiv, sage ich denen, das ist hier im Verein wahrscheinlich eher ungünstig, sowas anzuziehen. Weil man euch dann zumindest unterstellen kann, dass ihr euch mit den Werten, für die dieser Verein steht, nicht so richtig auseinandergesetzt habt. Und wie gesagt, solche Kleinigkeiten oder solche Handreichungen geben wir denen dann. Da geht es nicht darum, irgendwie, ob sie einen Sponsor links oder rechts tragen. Da geht es dann auch irgendwann drum. Aber das sind jetzt erstmal so, da geht es um private Klamotten. Ja, dass sie jetzt nicht in Constable rumlaufen und Thor Steiner Sachen tragen und so weiter und so fort. Also das sind halt alles Dinge, die man ja jemanden, der, was weiß ich, mit 19 aus Dresden zum FC St. Pauli kommt, vielleicht dann auch mal erklären muss. Also der ist ja möglicherweise auch gänzlich anders sozialisiert. Da kann man ihm vielleicht auch gar keinen direkten Vorwurf machen irgendwie, weil in seinem Umfeld sowas vielleicht getragen wird oder so, keine Ahnung. Aber dass man da die Leute einfach sensibilisiert und sagt, pass auf, das ist hier bei uns im Verein einfach ein Problem.
Weil das finde ich ganz interessant, weil auch so, wie du es jetzt am Ende sagst, irgendwie, wenn man in diesem Mikrokosmos rumrennt und sich hauptsächlich irgendwie in dem Umfeld bewegt, fällt es mir immer ein bisschen schwierig, diese Außenperspektive einzunehmen. Wie ist es denn für jemanden, der in Dresden groß wird oder so? Wie normal ist da Thorsteiner wirklich? Von daher finde ich das tatsächlich auch eine interessante Frage. Wie sehr man denen dann auch unsere Innenbrille sozusagen mal vor die Nase halten muss, um überhaupt erstmal klarzumachen, was das da oder was das bedeutet, was sie tun. Von daher finde ich das auch relativ herausfordernd, dann immer die, na sagen wir mal, die Problemfälle dann auch irgendwie rechtzeitig zu identifizieren wahrscheinlich, um alles proaktiv anzusprechen, weil ein paar Sachen wirst du halt auch nur merken, wenn du es irgendwie machst.
Ne? Ja klar, das ist ja auch so, ne? Also auch so ein Fall wie jetzt bei John, diese familiäre Tragödie, da bist du ja auch nicht drauf vorbereitet. Oder wenn ein Spieler wie in Wolfsburg da tödlich verunglückt, da hast du jetzt auch nicht irgendwie deinen Ablaufplan in der Schublade und sagst du, alles klar, Katastrophe, alles eingetreten, das, also da
wäre ja auch reichlich zynisch eigentlich.
Absolut. Ja, und deswegen sind halt dann viele Sachen, die passieren dann halt, dass ich das Heizenberg-Foto bekommen habe, hat dann eben dazu geführt, dass er in der letzten Präsentation halt da auch dann eben abgebildet war, irgendwie ohne Vorwurf, ohne alles, nur mit dem Hinweis, irgendwie, wenn man das mal hält und das mit Hakenkreuz quasi daneben stellt, und das war dann der Effekt, oh scheiße, wusste ich ja gar nicht. Egal, ob die sich jetzt davon distanzieren oder nicht, ob das eine Nazi-Marke ist oder nicht, aber das ist halt eben zumindest kritisch wahrgenommen wird, das sollte dem bewusst sein. Und es geht ja nicht nur darum zu sehen, ich sollte dieses T-Shirt nicht anziehen oder ich sollte das Dings nicht machen oder das nicht machen, sondern dass es hier einfach auch ein kritisches Umfeld gibt, was sich damit auseinandersetzt, wie Leute sich verhalten, also dass sie schon ein bisschen drauf gucken. Und das ist möglicherweise auch ein Unterschied zu Schalke, wo es eben nicht diesen gesellschaftspolitischen Ansatz ist, der relativ schnell auch auf die Spiele adaptiert wird, sondern da können die erstmal ganz viele Sachen machen, bevor überhaupt irgendjemand mal sagen würde, Mensch, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Hm.
Nimmst du denn dann so konkrete Sachen wie jetzt gerade nochmal Marcel Halzenberg und das Holocaust-Mahnmal? Nehmt ihr sowas auf? Besprecht ihr das auch mal bei der Mannschaft? Oder kommen da von den Spielern Fragen an euch?
Das ist ein Thema, was ich quasi in der nächsten Schulung sicherlich mit reinnehmen werde, was jetzt aber in so einem Mannschaftsumfeld eher nicht diskutiert wird. Hm. Also ist zumindest nicht mit mir besprochen worden.
Die haben alles Wichtige schon mit Philipp Herwagen gleich geklärt an dem Tag, deswegen wusste er Bescheid. Ja. Okay. Ich habe das subjektive Gefühl, seit du das Ganze machst, werden Fanmedien deutlich ernsthafter behandelt, als es vorher war. Vielleicht auch, weil Fanmedien vorher in der Zeit gar nicht so relevant waren, das kann auch durchaus sein. Aber du hast Blogs deutlich mehr auf dem Zettel, als es vorher der Fall war. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Hat die dich auch irgendwie durch Schalke schon beeinflusst, weil du da auch Sachen wie der Schalke Unser vielleicht anders wahrgenommen hast, als andere Leute es hier getan haben? Oder ist das durch die Zeit, wie du vorhin sagst, digitaler Wandel entstanden?
Also ich glaube, es ist zweierlei. Zum einen irgendwie hat sich die Bedeutung von Blogs natürlich auch deutlich verändert. Wir sind ja deutlich reichweitenstärker geworden und relevanter. Und auch gerade hier, also finde ich zumindest, im St. Pauli-Umfeld ist das dann schon wahrzunehmen, wenn irgendwelche kritischen Töne über Blogs geäußert werden. Mhm. Wenn da irgendwie, was weiß ich, beim Lichterkarussell oder bei St. Pauli NU oder bei wem auch immer, da irgendwie was Kritisches aufkommt, habe ich das Gefühl, dass es hier eine Fanszene gibt, die sich nicht davon jetzt direkt leiten lässt oder so, aber die zumindest die Diskussion aufmacht. Und somit hat das natürlich auch für uns im Verein eine große Relevanz. Und ich finde halt, dass wir zum einen dieser digitalen Entwicklung Rechnung tragen müssen, zum anderen aber auch Leuten, die sich tagtäglich mit dem Verein beschäftigen, die aus der Fanszene kommen, die quasi auch in den Medien dann ja arbeiten, die möglicherweise auch zitiert werden, weil Blogs, genau wie Facebook-Einträge und so weiter, ja auch als zitable Quellen immer zu sehen sind und auch an Bedeutung gewinnen. dass man die halt A, ernst nehmen muss. Und jetzt nicht ernst nehmen muss im Sinne von, da droht Gefahr, sondern ernst nehmen muss als Partner sozusagen. Und von daher war das für mich relativ schnell, relativ klar, dass ich da gucken will, dass die Leute halt auch mit ins Boot geholt werden. Und dass wir dann auch, wenn wir irgendwie, jetzt nicht bei jedem Thema, aber wenn wir größere Sachen haben, also wir haben jetzt ja bei dem Rückkauf haben wir vorab verschiedene Medienrunden gemacht und da waren dann, gab es dann die überregionalen und Wirtschaftsmedien, die regionalen und aber eben halt auch die Blogger und Fanzines und so. Und das sind für uns halt auch relevante Quellen, die wir dann eben informieren wollen und mit denen wir aber auch gerne im Austausch bleiben wollen.
Kommen wir von dem einen Extrem, dem Fanmedium, zum anderen Extrem, der Bild. Da gab es ja in der letzten Zeit durchaus Reibereien mit dem Verein. Hat sich für dich die Zusammenarbeit mit der Bild, auch da wieder vielleicht der Quervergleich zu Schalke, weil damals hast du gesagt, die Bild ist deswegen so gut, weil sie so gut vernetzt ist. Mhm. Jetzt gerade nach Dietmanns Tweets geändert? Habt ihr im Verein eine andere Wahrnehmung der Bild, vielleicht auch in der Mannschaft?
Also am Ende ist es ja so, ich glaube, die Bild-Zeitung wird nahezu an jedem Bundesliga-Standort kritisch gesehen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Also bei Schalke ist es halt ein großes Problem, weil die halt der Bildmann da vor Ort, der ist gut vernetzt, der ist gut verdrahtet, der haut auch einen raus. Dann gab es mal irgendwie eine Riesenüberschrift, Hosenscheißer 04, alle Spieler mit Windeln um irgendwie abgebildet und so weiter und so fort und so. Also die sind da schon ziemlich auf Krawall gebürstet. Das muss man da halt sagen. Das ist jetzt hier bei uns auf der operativen Ebene ist das schon alles einigermaßen okay. Da gibt's immer mal Ausreißer. Wo man den Kopf schüttelt, wo man denkt, Leute, ey, da habt ihr nur von der Wand bis zur Tapete irgendwie gedacht oder irgendwie Sachen total verkürzt oder so. Aber das ist natürlich bei Boulevardjournalismus nicht zu vermeiden unbedingt. Ne? Es hat jetzt, um auf die Frage zu kommen, es hat jetzt keine Auswirkungen gehabt in der operativen Arbeit. Mhm. Also es war auch die erste Frage von einer Bildkollegin, Mensch, was hat denn das jetzt für unser Miteinander jetzt irgendwie für Auswirkungen, dass da quasi auf Chefetagenebene da so eine Streiterei losgegangen ist. Und da finde ich, da kann man auch so professionell sein und eben halt auch zu unterscheiden, dass das eine ist der Kai Diekmann, der mit seinem Tweet, ob bewusst oder unbewusst, provozieren wollte vielleicht oder auch was anderes irgendwie hatte. Und da sind auf der anderen Seite die lokalen Kollegen, die halt täglich beim Training sind und uns da regelmäßig begleiten. Und ich fände es jetzt dann irgendwie auch so ein bisschen schwierig, dann alle so komplett in Sippenhaft zu nehmen. Ne? Und dann zu sagen, die Leute, ganz ehrlich, der macht Scheiße und ihr müsst jetzt ausbaden.
Hm. Ja.
Und was die Mannschaft angeht, das ist aber wie in jeder Mannschaft. Also da, klar, regen sich auch manchmal über Bildschlagzeilen auf. Also Robin fand sicherlich den Titel da auch alles andere als super am Sonntag. Keine Frage.
Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast jetzt ja schon auch dann mit einigen Leuten zusammengearbeitet und auf verschiedenen Ebenen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Oke in seiner ganzen Art und Weise sowohl was interne Kommunikation anbelangt, aber auch was nach außen die Darstellung anbelangt, ein anderer Typ ist als Stefan Ort. Ist das auch in deiner Arbeit spürbar? Musst du dich da irgendwie umstellen?
Klar, also das eine von den Herausforderungen, die man in dieser Position halt hat, ist halt, dass man sich auf verschiedenste Typen einstellen muss, denen man aber aus professioneller Sicht immer die gleiche Loyalität entgegenbringen sollte. Und das ist egal, ob der Trainer jetzt Michael Fronzek heißt oder Ewald Lien oder André Schubert oder Thomas Meggle oder Roland Vrabetz. Da ist es in erster Linie wichtig, mit den Leuten eine vernünftige Arbeitsebene zu finden, einen vernünftigen Umgang zu finden und da auch über Kommunikationsthemen vernünftig reden zu können. Und das ist im Präsidium ja genauso. Und der Wechsel im Präsidium hat sicherlich auch für meine Arbeit Veränderungen gebracht, weil die Herangehensweise an Kommunikation im neuen Präsidium eine andere ist als im alten. Ne? Weil man halt gerade nach intern viel transparenter kommunizieren will und offener kommunizieren will, als das vielleicht vorher gewesen ist. Und Uke ist sicherlich dann auch nochmal, wie du sagst, ein ganz anderer Typ als Stefan Ort. Andreas Rettich ist auch ein ganz anderer Typ als Michael Meeske. Und darauf muss man sich dann halt immer einlassen. Und da muss man halt gucken, irgendwie den professionellen Blick zu behalten und da eben mit den Leuten auf einer guten Ebene zusammenzuarbeiten.
Wie viele Geschichten kennst du eigentlich, die du niemals öffentlich erzählen würdest?
Keine.
Ich hau alles raus.
Ja?
Alles raus.
Das transparent also, da kommuniziert.
Das ist ja immer... ich habe jetzt von Oke noch irgendwo was gelesen, da hat er auch von Giftschränken gesprochen und so. Klar gibt's da immer irgendwie irgendwas, aber...
Vielleicht daran anschließen, Jörn Kreuzer, ein sehr geschätzter Mensch in diesem Verein, fragt nach deinen Top-Auswärts-Anekdoten. Also er sagt 12 Stunden mit dir im Auswärts.
Moment. Also ich glaube nicht, dass er nach den Top-Auswärts-Anekdoten gefragt hat. Er hat es nur angerissen und das war halt auch schon... Der hat ja noch mehr Quatsch geschrieben, hat er mir vorhin erzählt. Ja.
Er sagt, wir sollen nicht unbedingt zum DFB, zum BVB ansprechen, aber ich denke, das ist inzwischen ja schon von deinem Sohn getan worden.
Das haben wir schon gemacht. Nein, das ist, also mit Jörn, Jörn ist ja ein Mitarbeiter bei uns in der Abteilung frei tätig und ich mache das selten, aber wir verstehen uns, weil wir beide so ein bisschen irre sind, was so Fußballsachen angeht.
Der ist Karlsruhe-Fan, ja.
Zum Beispiel.
Ja,
und,
ja, aber das ist halt irgendwie, also weiß ich nicht, der fährt dann halt, also der hat mich jetzt angeschrieben hier, sagt er, wie machen wir denn Freiburg und so? Ich sage, ja, weiß noch nicht genau. Ja, sollen wir nicht hier Groß Asbach gegen Hansa Rostock machen? Die spielen Samstag. Und da habe ich halt gezuckt auch. Ne? Also da habe ich dann gesagt, ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Habe dann allerdings die Zugverbindung mal angeguckt und habe gesagt, ja, vielleicht doch nicht. Aber ja, und deswegen ist es mit dem halt sehr lustig. Also wenn wir auswärts fahren, haben wir meist relativ viel Spaß und dann denken aber viele andere Leute, dass wir total bekloppt sind. Also ich glaube, wenn die mitfahren würden, hätten die irgendwie so ein bisschen so zwei Nerds unter sich. Er kann es wahrscheinlich einfach nicht verkraften, dass ich jetzt, was so Groundhopper-Themen angeht, einfach nochmal ein bisschen mehr zu bieten dabei sind.
Ja, das stimmt allerdings. Bei Groundhopper ist Jörn sehr sensibel. Der hält das für normal. Groundhopper-Verhalten.
Ja, und kommt dann nicht mal mit, wenn Malmö gegen Celtic spielt. So ein Loser. Naja.
Aber dafür muss man ihm jetzt hoch anrechnen, ist er gerade noch hohe Luft. Und,
das stimmt, schön Gruß.
U23 angeschaut gegen Lüneburg.
Muss den Ticker machen,
ne? Bis vorhin noch 0-0, aber ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist.
Okay. Ja, wir haben noch eine Frage von Norbert bekommen, auch mit einem schönen Gruß an dich verbunden, der generell fragt zu diesen vor den Spiel-Pressekonferenzen, wie die Zusammensetzung auf dem Podium zustande kommt. Mhm. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass es früher immer ein Trainer und ein Spieler war. Und aktuell ist es meistens nur noch Ewald, in Anführungsstrichen, und ab und an dann mal Maggie. Und er fragt so ein bisschen ketzerisch, ob Maggie denn immer dabei ist, wenn er gerade nicht den chinesischen Wunderstürmer vor Ort beobachtet. Also wie das Ganze zustande kommt, warum zum Beispiel auch kein Spieler mehr dabei ist.
Ich weiß es nicht ganz genau. Also das ist irgendwann, ist das ausgeschlichen. Ich habe noch nicht mal mehr den genauen Grund, warum kein Spieler
Die müssen alle Fahrrad fahren und sich hier die Milchsäure aus dem Muskel
vor dem Spiel.
Vor dem Spiel. Ist ja nicht nach dem Spiel. Ich glaube, das ist also für mich ist es ein kann man das oder andersrum. Da wir den Journalisten bei allen öffentlichen Trainings, die es halt gibt, die Möglichkeit geben, mit allen Spielern zu sprechen, die sie haben wollen. Und das eigentlich auch, ich sage jetzt mal, zu 98% erfüllen. Sehe ich jetzt keine dringende und zwingende Notwendigkeit, also quasi für eine Vorspiel-PK noch jemanden hinzusetzen. Es ist jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich, so, dass Thomas Mengele dazukommt. was ich auch für sinnvoll erachte. Wird in anderen Vereinen auch, also ist nicht unüblich. Ich kenne es von Schalke, kann ich jetzt wieder sagen, irgendwie. Da war es halt auch so, da war Rudi Assauer oder Andreas Müller halt auch immer quasi noch als Gesprächspartner dann halt da. Und ich finde es einfach auch ganz gut, wenn man den Journalisten quasi die Möglichkeit geben kann, dass auch der sportlich übergeordnet Verantwortliche einmal die Woche öffentlich auch zu Themen halt Stellung nehmen kann. Ja, das ist dann ist dann sicherlich auch ein Stück weit als Service zu sehen irgendwie, und es gibt jetzt gerade in so Phasen, Transferfenster ist auf, mehr Fragen, die Thomas dann beantworten kann, wo Ewald sicherlich auch Sachen zu sagen kann, aber wo er jetzt nicht der erste Adressat ist, weil diese Dinge halt dann von Thomas in erster Linie abgewickelt werden, und da finde ich es auch im Rahmen der Thementrennung auch sinnvoll und nützlich, das so zu machen.
Gut, hat noch jemand was? Du musst die Fragen nicht vorlesen, wenn du nicht willst.
Doch, doch. Also die erste würde ich auf jeden Fall gerne noch vorlesen, vom Twitter-User Wilko Steinhagen.
Kannst du kurz bitte sagen, wie schreibt sich Wilko?
Auf Twitter, oder? Ja. Ja, nee, kann ich nicht. Also ich muss auch immer, wenn ich es eintippe, nochmal überlegen. Also er spielt darauf an, es fehlen bei meinem Twitter-Handle die ganzen Vokale. Vokale heißt das, ne? Deswegen ist es eigentlich auch nicht aussprechbar, es sei denn, man ist Isländer oder sowas, dann kann man das wahrscheinlich, WLKO. Die ganzen Allgemeinplätze von Sportlern, kannst du das noch hören?
Es ist natürlich schwierig, klar, und also manchmal ist es, also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, also manchmal hilft es total, wenn man sich auf Allgemeinplätze flüchten kann. Irgendwie, also auch jetzt für meine Arbeit ist es ganz gut, wenn Spieler dann nach irgendeinem Spiel sich dann möglicherweise da so ein bisschen hinrettet. Genau, das finde ich dann gar nicht so schlimm, aber ich finde Spieler auch gut, die Haltung haben. Ich finde Spieler auch gut, die eine Meinung haben und die dann auch sagen können, ohne in irgendwie so ein handelsübliches Blabla zu verfallen. Das Problem ist aber auch, dass es natürlich das ist halt so eine Entwicklung im Fußball, die mit der immer stärker geförderten NLZ-Förderung so ein bisschen einhergeht. Ne? Also, ja. Dass man quasi halt guckt, im Nachwuchsleistungszentrum kommst du von der C in die B in die A-Jugend. Natürlich am ehesten, wenn du richtig gut Fußball spielen kannst. Aber auch wenn du halt quasi die in allen NLZ aushängenden Regeln beherrscht. Ja, das heißt irgendwie Mütze ab und Hand geben und guten Tag sagen und in die Augen gucken und ja. Und solche Sachen und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt nicht irgendwie so gut Fußball spielen kann wie Lukas Podolski und quasi darüber eine ganze Menge, die man sonst am Blödsinn vielleicht macht, irgendwie wettmachen kann, fällt man nun irgendwann durchs Raster. Und so kommen halt viele Profis aus den NLZs, die in gewisser Weise relativ gleichförmig sind von Typen her. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Medienarbeit dann ein Stück weit wieder, weil die auch in den NLZs dann immer schon mal so Handreichungen geben, wie antworte ich auf was und wie, da nehme ich mich ja selber nicht aus. Ne? Das ist für uns natürlich als Verein auch immer eine ganz klare Sache. Also wir besprechen viele Sachen mit den Jungs ja auch, wenn die in Interviews gehen, die bereiten wir weitestgehend mit den Jungs halt vor, dann fragen wir hier, pass auf, der will mit dir sprechen, was können die Themen sein, das kann Thema sein, ja, was soll ich denn sagen, guck doch mal, dass du vielleicht in die Richtung oder in die Richtung gehst und so weiter und so fort, und da besprechen wir die Sachen halt schon vor, und dann ist es natürlich klar, dass es gewisse Spielregeln halt gibt, kein Dissen vom Trainer, der eigenen Mannschaft, am besten auch nicht vom Schiedsrichter oder dem Gegner oder was dann auch, und dann hast du natürlich schon mal so eine Spitze abgeschnitten, dass sich da einer hinstellt und sagt, der Schiri ist ein Vollarschloch, irgendwie voll Blinder und der Mittelfeldspieler von denen geht mir die ganze Zeit auf den Sack und so, das hast du dann schon mal nicht. Ja, und so ergeben sich dann halt, gibt das genau. Eine das andere.
Dann kommt ja noch dazu, dass das im Prinzip alles Leiharbeiter sind, so, ne, also auf professioneller Ebene, dass man halt auch gerne...
Aber bei den Phrasen können sie ja bei A, B und C, egal bei welchem Verein, irgendwie anwenden.
Genau, eben drum. Das ist halt, niemand will ja auch gerne sich durch unbedachte Äußerungen die berufliche Karriere verbauen. Das will ja nicht mal.
Ist natürlich auch schwierig, weißt du? Also am Ende muss der. Wir hatten gestern so einen Fall, Sebastian Mayer. hat gestern ein Interview gegeben nach dem Training und wird dann halt, wie es denn aussieht und so weiter und wie er sich fühlt und fit und dies und das. Und der sagt dann halt, ja, also wenn ich Trainer wäre, ich würde mich mit den Kader nehmen. So, ne? Nix. Also war mit Augenzwinkern und Schmunzeln und so weiter, also ganz klar einzuordnen. Überschrift heute in der Bild, Sebastian Meyer, wenn ich Trainer würde ich spielen. Das ist mal eine Ansage, vom Mittelfeldspieler geht der Text dann halt los. Irgendwie daran aufgehalten. Ja. So, ne? Und dadurch werden die Jungs natürlich dann auch sensibilisiert und vorsichtig und sagen dann auch, okay, bevor ich jetzt nochmal irgendwie mich dann beim Trainer erklären muss, dass ich irgendwie so ein Ding rausgehauen habe oder sonst so, halte ich da den Ball lieber flach. Ja, das ist halt dann auch, und es ist ja gerade so, dass du, und das schließt sich der Kreis auch wieder zu dieser Digitalisierung, da wird dann halt bei Twitter nur mit der Zeile aufgemacht. Da wird nicht inhaltlich nochmal irgendwie nachgeguckt, sondern da steht halt nur, Meier, wenn ich Trainer wäre, würde ich spielen, Punkt. So,
ne? Was ja natürlich wunderbar zur nächsten Frage überleitet, saufen Sportjournalisten noch so viel wie früher?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, fast nicht.
Oder nur Wodka, weil man den nicht riecht.
Das kann natürlich, das kann. Nee, aber ich habe also, als ich bei den Ruhrnachrichten in Dortmund damals angefangen habe, und da waren dann halt tatsächlich so Journalisten vom sehr alten Schlag dann da am Start, die waren dann zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre BVB-Berichterstatter und so, und erzählten dann halt von Gelagen der Prinzenbörse. An denen dann aber auch irgendwie der Trainer dann mal teilgenommen hat, irgendwie, wo sie dann nacheinander, übereinander irgendwie gefallen sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das gibt's im Moment nicht. Also das mag es vielleicht punktuell noch geben oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, gerade dieser ganzen jungen, aufstrebenden, Digital Native Sportjournalisten,
ich kann mir Alexander Bommes auch gar nicht betrunken vorstellen, muss ich mal ehrlich sagen.
Ich möchte wo mir ich Alexander bei Herrn, Bommes aber auch...
Naja. Beim Tepper Wien überhaupt keine Probleme hatte damals, als er sich mit Strohrum angezündet hat, dachte ich, ja gut, okay, das passiert halt, ey. Wenn man
bei Alfred Draxler kann ich mir das immer noch gut vorstellen.
Aber Alter, gut, ja. Gut,
das ist aber auch ein alter Schlag.
Ja, das ist genau der alte Schlag. Ja, und da sich überhaupt die Sportberichterstattung so generell gerade so durch Sky getrieben mit... ja, ich finde es despektierlich, sie jetzt Moderatorin zu nennen, aber schon sehr, es geht ja weg von dieser, von einer Sportberichterstattung vorgetragen durch Leute, die so sind wie Fußballer, hin auch zu mehr so Präsentationsanspruch.
Wobei ich jetzt den Kollegen von Sky jetzt nicht dem Fußball-Sachverstand ansprechen
würde. Eben nicht, ne? Das wollte ich auch gerade vermeiden. Aber es ist schon sehr deutlich, dass das durch Sky getrieben ist.
So. Ja, also am Ende ist es ja, also finde ich, hat die Etablierung von Sky Sport News HD und dem Umstand, dass dadurch ja quasi 24 Stunden Programm laufen muss und ja. Inhalte auch sein müssen, dazu geführt, dass parallel quasi zu ohnehin schon sich beschleunigenden journalistischen Arbeit durch die ganze Digitalisierung, da wird halt jedes kleinste Thema halt auch hochgejazzt. Das muss man dann halt auch sehen. Also die sind dann halt da und müssen halt auch liefern. Da ist halt dann die Schalte zum Training und da muss dann am besten auch was passieren und so. Ne? Und das sind halt alles so Dinge, wo man sich dann hinterher auch fragt. Ich hatte das jetzt vor kurzem irgendwo gelesen, dass RTL hat, als der Kollege Hoeneß aus der Haft entlassen wurde, hatten die früh morgens, für die Morgensendung, hatten die da eine Reporterin hingestellt. Die stand dann da und erzählte, was denn so passiert sein könnte. Es gab kein Bild von Hoeneß, sie hatte nicht mit dem gesprochen, sie hatte nichts gesehen, sie hat nur über, ich glaube, 3 oder 4 Einblendungen, es war dunkel, als sie anfing, es wurde hell, als sie aufhörte, dann mit der letzten Einblendung, sie stand da halt und hat halt quasi rezitiert, was er möglicherweise gewesen ist. Aber das zeigt das ganze Dilemma halt auch. Mhm. Da steht sie halt da und muss irgendwie was liefern, hat aber keinen Inhalt zu liefern, weil sie halt nichts weiß, weil sie halt nur mutmaßen kann. Und sie wusste aber dann auch nicht, dass er über den Hintereingang rausgefahren ist, sondern hieß es halt, ja, er hat jetzt die JVA jetzt verlassen und so weiter und so fort. Und es ist halt dann auch so, wir haben hier bei Sky da ist es halt auch so, es gibt drei Leute, die sich hier um die Nordvereine kümmern und die sind dann natürlich jetzt, glaube ich, eher mal in Hannover, weil es da brennt, oder waren im letzten Jahr hier beim Stadtrivalen, weil es da gebrannt hat, oder sind jetzt in Bremen, weil es da irgendwie unten eng war, und waren im letzten Jahr auch bei uns häufiger. In dieser Saison wüsste ich jetzt aus dem Stand nicht, dass die bei uns gewesen sind, weil da natürlich auch nur zählt, entweder bist du ganz oben dabei oder bist ganz unten dabei, weil ansonsten so dazwischen gibt es jetzt nicht so die Geschichte. Und im letzten Jahr war es halt so, Ewaldin war, glaube ich, gerade 2 Monate im Amt, davon war ein Monat noch Winterpause, und dann kam halt da jemand und stellte sich dann vor Stadion und machte dann einen Aufsager. Ja, und wenn jetzt das nächste Spiel verloren wird, dann ist Ewaldin weg. Oder also, warte mal kurz. Der ist ja gerade erst da. Also, was ist jetzt? Ja,
da, ne? Fand ich so geil, Uke Göttlich, der dann wo war es denn?
Im Melanton?
Nee, der Ewaldin vom Reporter so weggezogen hat und dem Reporter. Ach so, genau, in Darmstadt, und dem Reporter gesagt: Ja, ja, alle glücklich. Das war sehr großartig.
Also ich finde die Entwicklung bei Sky grundsätzlich erstmal neutral. Also ich finde zum Beispiel eine Issa Seklacek, der höre ich auch bei den Interviews gerne zu.
Ich gucke gar kein Sky, außer bei meinen russischen Kollegen.
Ich finde halt nur die Entwicklung grundsätzlich dann fragwürdig, wenn, wie vor kürzlich geschehen, Laura von Tora zur sexiesten Sportmoderatorin gewählt wird. Ich finde solche Wahlen dann einfach...
Fand sie auch richtig scheiße.
Genau, ja.
Fand sie auch richtig scheiße, weil ich habe auch gesagt, cool aussehen reicht anscheinend. Und sie meinte, ja eben, das nervt sie total, weil es natürlich null über Inhalte aussagt und null darüber aussagt, wie man vorbereitet ist, wie man das dann präsentiert schlussendlich, wie man Interviews führt und so weiter und so fort.
Richtig, und sie muss dann aber mal hausintern kehren, also nicht mit Simon Zoller, sondern mit Sport 1, weil Sport 1 hat das ja auch mit einem
Artikel abgefeiert. Ja, die haben das voll hochgejazzt und fanden es super, und das war ja letzten Donnerstag, ist es, glaube ich, beim Braunschweig-Spiel. Mhm. Genau, da war sie ja hier.
Genau.
Und das hat sie total genervt.
Ja, kann ich gut verstehen.
Aber das ist ja gefühlt auch was, wo die Sender, also Sky zumindest, ja auch so ein bisschen rumexperimentiert, wie weit sie da gehen wollen und wie wichtig so Themen wie Sexiness sein können, weil irgendwie hier, wie heißt sie, Kathy Hummels? Oder ich weiß gar nicht, ob die Hummels heißt, aber die...
Kathy Hummels, ja doch, ja. Die ist doch bei Bild.
Mit meiner Arbeitskollegin zusammen studiert. Ich kann da ganz viele Anekdoten erzählen. Aber nicht jetzt.
Nächstes Mal. Vor 2 Jahren oder so hatte die ja ganz kurz so ein Interviewformat bei Sky, wo sie sehr stark in diese Tutsi-Schiene rutschte. Und keine Ahnung, ob die jetzt so ist, aber das haben die sich sehr schnell wieder abgewöhnt. Also offenbar hat das nicht so gut funktioniert. Aber da fragte ich mich damals und das jetzt irgendwie bei dieser Laura von Tora-Geschichte halt wieder. So, funktioniert das überhaupt? Also will Otto Fußball im Fernsehen-Gucker tatsächlich sowas sehen? Oder ist da nicht doch eher ein Bedarf an ich sag jetzt mal, Journalismus im weitesten Sinne?
Naja, und im besten Fall hast du beides. Also ich gucke lieber jemanden mit Fachwissen, der aussieht wie dann eben, keine Ahnung, Laura von Tora oder Essa Seflacek, als jemand mit Fachwissen, der aussieht wie Rolf Töpperwien. Das, denke ich mal, ist
völlig normal. Oder Sky-Rollo.
Ja, gut, den wollte ich jetzt nicht extra
erwähnen. Und nochmal, um das hier einzuordnen, das hat seinen Grund, dass wir drei hier zum Beispiel Radio machen.
Ja, gut.
Ja, weil Mike und ich gegen dich nicht ankommen.
Ja, so sieht es nämlich aus.
Okay, ich habe noch eine Frage hier auf dem Zettel. Das ist dann auch die letzte. Und die ist so ein bisschen weit in die Zukunft blicken. Es gibt bei Vorstellungsgesprächen immer so die Frage, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? So weit will ich gar nicht gehen, aber wo siehst du dich denn?
In 9 Jahren.
Siehst du dich erstmal noch in 5 Jahren bei St. Pauli? Oder was möchtest du vielleicht hier auch noch mit auf den Weg bringen? Die neue Homepage hast du ja schon angesprochen.
Genau, also wir haben jetzt gerade so ein paar, ich finde, echt richtig spannende Projekte, und ich glaube, dass der Verein gerade auch eine sehr spannende Phase durchlebt, also was Merchandising-Rechte angeht, den Rückkauf, dass wir jetzt hier mit Partnern wie Under Armour irgendwie und Levi's halt auch echt große Läden halt hier auch mit drin haben, so dass ich glaube, dass ich hier echt viel entwickeln kann und entwickeln wird, und ich würde ganz gerne den Weg da noch ein Stück mitgehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich in 10 Jahren jetzt noch hier bin, irgendwie, das ist, glaube ich, in der modernen Arbeitswelt auch eher dann untypisch, dann wäre ich dann 15 Jahre hier in dem Laden, dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, irgendwas anderes zu sehen oder so, aber ich sehe mich jetzt hier noch durchaus noch eine ganze Wegstrecke mit, sofern das irgendwie gewünscht ist.
Champions League Finale 2023, Schalke gegen St. Pauli.
Du glaubst nicht, dass Schalke
also ganz kurz, Finale ganz kurz, wir haben ja hier, das ist übrigens noch ein Unterschied zu den Auswärtsspielen, bei Heimspielen haben wir Millerntor Live, was früher St. Pauli FM war, quasi dieses Format vor dem Dings, und dann hatten die Viva da liegen, und Waldemar Sobotta hat im Interview gesagt, hier Träumen ist erlaubt oder keinem kann, man kann das Träumen nicht verbieten oder so. Und da war dann irgendwie der Mike Knöcker fragte mich dann, ja, also wenn du jetzt quasi so mal träumen würdest, und da kam ich nicht aus meiner Haut, und das war wie aus der Pistole geschossen, 8. Deutsche Meisterschaft. Und Aufstieg natürlich mit St. Pauli, aber das war dann halt so. Und ich glaube, wenn ich jetzt direkt spontan geantwortet hätte, wäre das auch nicht diplomatisch gewesen.
Aber in dem Kontext vielleicht noch, wie weh hat dir denn das Pokal aus letzte Saison getan?
Hier?
Gegen Dortmund.
Ich hatte...
Ich sag mal so. Der Mann ringt nach Worten.
Ich war vorbereitet. Ich hätte ein T-Shirt präsentieren können.
Aber
unter dem Oberhemd und der Anzugjacke. Aber das ist dann halt auch dann da geblieben, leider.
Ach, schade.
Ja, das war, ich fand's. Also ich fand das schon schade, dass das nicht geklappt hat. Das kann man durchaus sagen.
Ja, ging uns auch so, wenn vielleicht auch mit unterschiedlichen Motivationen dahinter. Ja. Wo ich jetzt gerade, fällt mir noch eine Sache ein. Wir haben ja die Partnerschaft, also wir Verein haben ja die Partnerschaft mit Deezer jetzt relativ neu als Streaming-Dienst, wo ja unter anderem auch der Millerntor mit eingebunden wird. Mhm. Kriegt ihr da irgendwas von mit?
Geld?
Seht ihr, ja gut, das ist ja egal, aber seht ihr Zugriffszahlen oder sowas generell auf den Kanal?
Bislang noch nicht, weil es ist ja so, dass es eine In-App in dieser App geben wird, die quasi eine in Anführungsstrichen St. Pauli-Welt sein soll. Also wo dann klassische St. Pauli-Musik gespielt wird, wo dann Podcasts hinterlegt werden und so weiter und so fort, und wo quasi vereinseitig Inhalte generiert werden können. Und das wird jetzt sukzessive auf den Weg gebracht, sodass man jetzt noch keine...
Ah, das läuft noch gar nicht.
Okay. Also die Partnerschaft läuft schon und so weiter und so fort, aber diese In-App, da kommt jetzt irgendwie alles so nach und nach dann dazu. Da müssen noch so verschiedene Sachen auch, was
Lizenzen geklickt werden. Die Programmierer sagen, bei mir geht's. Eigentlich müsste es fertig sein.
Genau.
Ich kenne das.
Auf meinem Telefon funktioniert
es. Ja, genau.
Anwenderfehler oder sonst irgendwas.
Ja. Okay, also das kommt dann noch.
Kenn ich sowas.
Ja, genau. Und dann kann man dann auch irgendwie mit Zugriffszahlen dann mal irgendwie arbeiten oder so. Aber das läuft jetzt an irgendwie, und das wäre jetzt noch zu früh zu sagen, ja, alles klar, hier so und so viele Leute machen das.
Okay. Ich habe alles abgehakt, was ich auf dem Zettel hatte. Wollt ihr noch was ergänzen oder sind wir sonst so weit durch?
Ich glaube, ich spreche für Wilko und mich, wenn ich sage, liebe Grüße an unsere IT-Kollegen.
Ah, ja, okay. Genau. Ihr gebt euch sicher Mühe.
Gut, ja dann, Christoph, vielen, vielen Dank. Ja, möchtest du noch gerne was ergänzen, noch irgendwas loswerden?
War schön gewesen, wie man im Ruhrgebiet sagt.
Das freut uns sehr. An dieser Stelle dann an dich auch nochmal vielen Dank, dass das sehr auch gerne mit den Spielern immer so gut klappt, die du uns ja mehr oder weniger dann auch vorbeischickst. Von daher, das höre ich immer auch von den Hörern sehr regelmäßig, dass das doch ein Alleinstellungsmerkmal ist, was wir uns hier mit dem Verein auf die Fahne schreiben können. Das gibt's so in der Form bei keinem anderen Verein. Ja, in dem Sinne dann euch allen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.